Hörer. Hallo Björn Candidus.
Ja, hallo Sebastian.
Herzlich willkommen, ihr lieben Hörer da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn euch diese Anmoderation irgendwie bekannt vorkam, dann hat es einen Grund, denn ich habe heute einen Gast hier. Ich habe ihn ja gerade schon hier vorgestellt. Der Björn von Antenne Traumstadt ist zu uns in die Sendung gekommen. Yay, wir haben es geschafft. Ein paar ZuhörerInnen da draußen werden sich jetzt sehr, sehr, sehr freuen, dass hier das große Zusammentreffen der Nostromo-Gespräche und Antenne Traumstadt endlich stattfindet. Und ja, dazu möchte ich dich, lieber Björn, herzlichst begrüßen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr und ich habe hier extra virtuelle Knoblauchblüten mitgebracht.
Sehr gut, sehr schön. Ja, der Björn, falls viele von euch da draußen ihn vielleicht noch gar nicht kennen, der hat einen eigenen Filmpodcast. Und vielleicht magst du mal ganz kurz für die zuhörenden Menschen da draußen ganz kurz sagen, was du dann eigentlich so da machst und ja, wo man dich vielleicht sonst noch so im Internet sehen, hören könnte.
Genau, ja, unser Podcast, ich sag bewusst unser Podcast, ich bin zwar quasi irgendwie der Haupthost und das Ganze läuft auch auf meinem Namen, aber das funktioniert natürlich nicht so, wie es jetzt funktioniert, wenn nicht die anderen auch dabei wären, der Marco und die beiden Patricks und der Arne als Techniker. Und wir haben uns während Corona so quasi so am Anfang war gedacht, wir ziehen jetzt endlich das durch, was wir schon vor Corona mal so angeplant hatten, als wir viele Podcasts gehört hatten und festgestellt haben, eigentlich ist doch das genau das richtige Format für uns. Also da habe ich lange Zeit mit Gregor drüber nachgedacht und dann war es dann irgendwann, war es jetzt 2020, glaube ich, wir sind jetzt in viereinhalb Jahre online. Und ja, dann startete das, glaube ich, im Januar 2020 und seitdem sind wir fast jede Woche mit neuen Folgen am Start, die sich vor allem so im Rahmen des Horrorgenres, im Science-Fiction, Thriller, Teich, ich habe den Faden verloren.
Kein Problem.
Egal, ihr wisst, was ich meine. Das ist so unser Bereich. Wir erweitern das auch immer wieder mal mit neuen Formaten. Also hauptsächlich machen wir ja Filmbesprechungen, die sehr lang sind, sehr ausgiebig, weil wir uns von Szene zu Szene weiter hangeln und natürlich auch viele Fakten dabei haben, viel Hintergrundmaterial und dementsprechend ja ordentlich auch arbeiten dafür. Und da auch dann lange dran sitzen. Also wir nehmen lange auf, wir kümmern uns da wirklich sehr ausgiebig drum. Und wir haben aber auch irgendwann gedacht, wir brauchen mal kleinere Formate, sowas wie die Gazette. Die kommt ja alle zwei Wochen fast regelmäßig, wo wir dann über alte oder neue Filme in kurzer Form sprechen. Dann haben wir noch unser Star Trek-Fenster und sind im Grunde offen für alles, was so im Bereich des Fantastischen anliegt.
Ja. Mhm. Genau. Ich würde auch mal in die Shownotes mal zwei Highlight-Folgen, die ich für, ja, ich würde mal sagen, Leute, die da komplett neu sind und das nicht kennen, mal verlinken. Das ist einmal eine ganz fantastische Halloween-Folge. Da sprecht ihr über die Halloween-Filme und ihr seid dabei unterwegs mit Bus und Bahn. Und das ist eine sehr schön produzierte Folge und sehr gesprächig und dann würde ich noch eine aktuellere Gazette mal noch mit einfügen. Da denke ich, kriegt man einen recht coolen Einblick, was die Jungs da machen. Also, falls ihr es noch nicht kennt, leitet den Jungs auf jeden Fall mal ein Ohr und besucht Antenne Traumstadt.
Genau.
Du hast heute als Gast uns einen Film mitgebracht, über den wir heute etwas ausführlicher sprechen wollen. Und ich kann es gleich vorwegnehmen. Ihr habt ja alle den Folgentitel gelesen, es steht ja auch da. Wir sprechen ja heute über den großen Hammer-Klassiker Dracula. Und das ist eine Premiere für mich. Zumindest dachte ich, wird es eine Doppelpremiere. Dem ist es nicht so, es ist nur eine einfache Premiere, nämlich ich habe diesen Film noch nicht gesehen gehabt. Bis gestern, also ganz frisch erst gesehen und ich hätte gedacht, das wäre auch mein erster Hammer-Horror-Film. Und ich habe dann ein bisschen nachgeschaut, welche Filme bei Hammer so rausgekommen sind und siehe da, ein relativ neuer Film, und zwar The Lodge. Hätte ich nicht gedacht, von Severin Fiala und ich vergesse immer ihren Namen, dieses österreichische Filmduo. Die haben diesen Film über Hammer produziert. Und das heißt also, dieser Dracula ist tatsächlich mein zweiter Hammer-Horrorfilm. Aber aus dieser klassischen Ära habe ich tatsächlich auch noch keinen gesehen.
Genau, dann sprichst du bestimmt von dieser neuen Hammer-Phase, die seit 2007 genau. irgendwie so mehr oder weniger mal aktiv ist und mal nicht, ne, unter John de Molls Flagge.
Ganz genau. Und weil es ja offiziell mit dazu zählt, ne, also die Hammer-Phase, da können wir nachher auch mal ganz kurz nochmal drüber sprechen, die erstreckt sich ja wirklich von den 1930ern eben halt bis jetzt und da kommt schon einiges zusammen, aber tatsächlich von diesen typisch klassischen Hammer-Horrorfilmen habe ich keinen gesehen und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe die auch immer verwechselt, denn ich habe den ein oder anderen Vincent-Price-Film gesehen. Mhm. Die sind dann aber eben halt nicht Hammer-Horror, sondern genau das andere Studio.
Und ja, die unter anderen Studios, ne? Amicus oder Teigen meinst du vermutlich.
Ganz genau, die beiden. Und in meiner Jugend habe ich das dann doch häufiger mal verwechselt und hätte es schwören können, aber nein, tatsächlich. Aber du hast heute Dracula dir ausgesucht und ich würde vielleicht erstmal so ganz grob in dieses Thema Dracula, Vampire einsteigen. Was ist denn deine Verbindung zum Thema? Denn du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, so, du hast da so einen Draht zu Vampiren, das ist so dein Ding.
Ja, definitiv. Und deshalb habe ich auch einen ganz engen Draht zu diesem Film, weil dieser Film hier der erste Horrorfilm war, von dem ich Teile in meiner Kindheit gesehen habe. Also da war ich vermutlich so 7 oder 8 und bei meinem Cousin lief irgendwie, war der Fernseher an und es war vermutlich ARD oder ZDF und draußen war eine Party am Start und ich saß da und sah Christopher Lee als Dracula, wie er in seiner Gruft aufmarschierte und das hat mich komplett vereinnahmt und dann habe ich auch relativ schnell am anderen Tag oder so war es angefangen, Dracula-Figuren zu zeichnen, weil ich halt da schon immer viel gemalt habe und gezeichnet und so. Mein Blog war immer dabei und so war Dracula quasi so eine Art Ikone, die ich dann quasi aufgegriffen habe. Und dann bin ich so in dieses Vampir-Thema rein mit Der kleine Vampir, dieser wunderbaren Serie, die Mitte der 80er Jahre entstanden ist. Und so hat mich dieses Vampir-Thema erstmal so komplett vereinnahmt. So, weil für Kinder gab es ja auch entsprechende Themen immer. So Graf Dracula oder sowas.
Dracula.
Dracula, genau, dann gab es Frankensteins Tante, da hatten wir auch quasi so ein bisschen fast wie die Universal-Monster verteilt in dieser Kinderserie. Im Übrigen auch ein ganz großer Tipp, Frankensteins Tante. Und so waren Vampire vermutlich so die ersten Horrorwesen, denen ich sehr viel abgewinnen konnte. Und ja, so hat sich das Ganze dann nachher, ich glaube Fright Night, daran erinnere ich mich auch. Das war auch ein ganz furchtbares Erlebnis. Wieder der gleiche Cousin, ich war etwas älter, aber Fright Night ist natürlich schon eine ganz andere Gangart. Und da erinnere ich mich eigentlich nur noch daran, dass ich ständig die Decke vor meine Augen gezogen habe, so richtig wie im Film, weil das war dann doch ein bisschen too much.
Hast du Bücher gelesen? Hast du diese klassischen Vampir-Literatur, um das vielleicht mal so runterzubrechen, die typischen Stoffe, hast du die damals auch in deiner Kindheit, Jugend gelesen?
Ja, ich habe, als Bram Stokers Dracula kam, das war ja 93, meine ich, 93 oder 92, da 92? War ich so 12. Und da wollte meine Cousine mit mir unbedingt in diesen Film gehen. Und dann dachte ich mir, okay, da muss der Erziehungsberechtigte dabei sein, also meine Mutter. Das heißt, wir sind zu dritt zum Kino und da wurden aber die Gesetze irgendwie geändert. Also die Frau in der Kasse meinte so, ja, ist egal, ob sie die Mutter sind, ihr Sohn darf nicht in den Film. Und ich weiß noch, wie sie gesagt hat, ich würde nicht mal meine 18-jährige Tochter in den Film lassen, wenn ich könnte. Und dann dachte ich mir so, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich mir erstmal das Filmbuch gekauft, um einfach, na, also das sind ja diese Novelizations so. Und dann habe ich aber von jemandem den Original Stoker geliehen bekommen und den habe ich damals auch gelesen. Da war ich so 14, 15. Und dann habe ich den aber danach nie wieder gelesen und habe den dann halt letztes Jahr komplett durchgelesen, um mich auf dieses Thema vorzubereiten. Dass das Thema dann ausgerechnet jetzt hier bei einem anderen Podcast aufgemacht wird, das finde ich ja besonders lustig, weil wir haben bisher eigentlich noch gar keine Zeit gehabt, irgendwas mit dem ganzen Material, was ich da erarbeitet habe, zu machen. Und so folgte danach dann Camilla ein noch älterer Vampirstoff. Und wenn du die Gazette fleißig hörst, dann habe ich ja mindestens 2, wenn nicht sogar 3 unterschiedliche Carmilla-Adaptionen dieses Jahr dabei gehabt. Mhm. Und so hänge ich in diesem Vampir-Thema seit letztem Jahr wieder extrem hart drin. Deshalb bin ich auch froh, dass das hier endlich heute mal rausgelassen werden kann.
Das ist sehr schön. Ja, also bei Vampiren, da kriegst du mich auch tatsächlich, ich kann mich wirklich auch noch an meine Kindheit erinnern und du hast es nämlich schon auch gesagt, bei uns war das nämlich auch sehr, sehr, sehr beliebt und zwar nach der Wende kam das auch mit Gerd Fröbe, die Serie, die du schon genannt hast, Der kleine Vampir, fantastische Serie, konnten wir sehen. Dann gab es einen ganz, 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 ganz furchtbaren Film. Die Einsteiger mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Und da gab es eine kurze Episode, wo sie auch direkt bei Dracula sind. Also was mit Vampiren.
Udo Kier ist Dracula.
Sehr schön, genau. Und den haben wir damals auch als Kinder gesehen, also Anfang der 90er war das. Und ich hatte das hier schon mehrfach auch schon hier im Podcast auch schon gesagt, dass ja bei uns das auch so war mit der Wende, ging hier bei uns dieses Videotheken-Zeitalter richtig los. Die Menschen sind aus den alten Bundesländern mit Wäschekörben, Bananenkisten, mit Videokassetten, alten angekommen, alten Filmpostern. Und haben hier die Videotheken hochgezogen. Also das war richtig krass. Wir hatten bei uns in der Hauptstraße, wo wir gewohnt hatten wir schon alleine 3 Videotheken innerhalb von einem halben Jahr, die sie da hochgezogen hatten.
Verrückt.
Und da wurde natürlich wahnsinnig viel nachgeholt und das ein oder andere ist eben halt auch durchgesickert. Und 1992, riesengroße Werbetour, natürlich Bram Stoker's Dracula, der Film von ich vergesse immer seinen Namen.
Francis Ford Coppola.
Dankeschön, Francis Ford Coppola. Dieses Plakat, diese Skulptur, also das brennt sich natürlich auch auf die Festplatte und da ist man natürlich schon so neugierig und will man natürlich mehr wissen, durften wir natürlich nicht sehen, aber ein bisschen später, 1994, kam ein Interview mit einem Vampir und der war, glaube ich, ab 96 oder so war der auf Video verfügbar oder 95, bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hatten wir den zu Hause und den haben wir sehr oft und sehr viel geschaut. Mhm. Wenn es also einen Vampirfilm gibt, den ich in meiner Jugend sehr häufig und viel gesehen habe, dann ist das Interview mit einem Vampir. Ich hatte den vor einem Jahr versucht nochmal zu schauen und hatte arge Probleme, weil er dann doch das eine oder andere Mal doch ein bisschen sehr, naja, ich will nicht sagen sleazy, das ist nicht das richtige Wort, aber es ist sehr kitschig. Ich weiß nicht, hast du ihn noch auf der Pfanne?
Ich habe den damals geguckt und tatsächlich konnte ich mit dem damals gar nichts anfangen. Also in dieser Hauptjugend-Vampir-Phase habe ich ihn dann auch gesehen, aber hat mich tatsächlich nicht angesprochen. Dann habe ich den aber danach nie wieder gesehen und mir irgendwann mal eine Blu-ray gekauft. Die stand dann hier bestimmt auch ein Jahr lang und habe mich angeguckt und dann habe ich einfach gedacht, ach, schieb ihn jetzt einfach in die Vampirabteilung und irgendwann kommt vielleicht mal der Tag, wo du Bock drauf hast, aber ich befürchte, es wird noch lange dauern. Also auch diese ganze Anne Rice-Sache, das hat mich irgendwie so gar nicht gecatcht. Mhm. Vielleicht lag es auch einfach auch an dieser Besetzung, Tom Cruise und was Brad Pitt, ne? Mhm. Das waren auch jetzt nicht so die Darsteller, wo du mich mit irgendwie also auch heute nicht, ne? Das ist für mich kein Argument, diese Filme zu gucken und deshalb, ich kann da eigentlich weder was Gutes noch was Schlechtes zu sagen. Ja, ich halte mich da einfach geschlossen.
Also das kann ich zumindest verstehen. Ich würde es wahrscheinlich nochmal irgendwann probieren, aber wie gesagt, vor einem Jahr, da war ich nicht in der Verfassung. Was ich allerdings dann gemacht habe, war dann halt im Fernsehen aufzunehmen, eben halt diesen besagten Bram Stoker's Dracula. Und wenn mich sozusagen ein Vampirfilm wirklich abgeholt hat und auch so ein bisschen geprägt hat, dann ist das der. Also der hat mich richtig abgeholt, diese opernhafte Inszenierung, der Score natürlich halt auch noch, der so richtig wabert, ganz toll. Und zeitgleich gab es dann auch noch Nosferatu und es hat ein bisschen gedauert, bis ich das dann damals alles erstmal durchdrungen hatte, das war ja noch in den 90ern, dass es da eben halt die rechte Lage eben halt gab, warum es eben halt nicht der Dracula, sondern eben halt der Nosferatu ist. Und der Nosferatu, der hat mich auch abgeholt und alle beide Verfilmungen. Und da ist schon mal eine Frage an dich, wie stehst du denn zu Nosferatu im Allgemeinen, so umwandelter Zeit?
Ja, da stehe ich ganz positiv zu. Also Monas Nosferatu ist natürlich, ja, was soll man da noch zu sagen? Das ist irgendwie der Urquell des Horrorkinos. Also jetzt, es gab natürlich auch was davor, aber das ist natürlich schon wirklich ein ganz großes Stück, und der ist halt auch wirklich keinen Zentimeter langweilig. Also immer, wenn ich den mal wieder gucke, denke ich mir so, wow, was, wie man sich so ausdrücken kann und was das für die Leute früher auch für eine Wirkung gehabt haben muss. Das finde ich ganz erstaunlich. Ja, und der Herzog Kinski Nosferatu ist halt ein Herzog Kinski Nosferatu. Ne? Das ist so ein bisschen wie die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Thema, obwohl es ja so intellektuell auch wiederum gar nicht ist. Ne? Also ich weiß nicht, ich mag den einfach aufgrund von seiner unglaublich runterziehenden, melancholischen Stimmung, seines wirklich tollen Scores, ja, und einem, ja, wirklich schon fast bemitleidenswerten Klaus Kinski als Nosferatu. Also das, er hat was Geisterhaftes, aber ich kann bei dem Film tatsächlich dann noch eher verstehen, wenn man damit nichts anfangen kann oder wenn man den irgendwie unangenehm oder komisch findet, als jetzt bei dem Murnau. Also der ist irgendwie direkter, finde ich, tatsächlich, auch wenn der viel älter ist, ne?
Ja, aber du hast es schon ganz gut gesagt, das ist eben halt ein klassischer Kinski-Film. Also er hat seine typischen Manierismen, der Kinski, und man kommt nicht umhin halt an Kinski zu denken, wenn man ihn als Nosferatu sieht. Also man sieht nicht Nosferatu, so wie vielleicht Max Schreck ihn das noch abnehmen kann, sondern ich sehe eben halt Klaus Kinski als Nosferatu. Ja. Genau, aber diese Stimmung, die du beschreibst, da gehe ich voll mit, dieses Melancholische, und das zieht einen wirklich runter, und das ist selten. Wenn ich mir den neuen Film zum Beispiel anschaue, der ist schon was düsterer, also der ist schon erdiger, schmutziger. Du hattest den ja, wenn ich das richtig gehört habe, ja auch im Kino gesehen und fandst den doch recht gut.
Oh ja, ja, den habe ich sogar verhältnismäßig über den Klee gelobt. Also für deutsche, für neue Produktionen hat er mich sehr, sehr beeindruckt. Dafür bin ich ja auch nach einer langen, langen Kinopause dann auch extra ins Kino gegangen. Und das hat mich sehr beeindruckt, endlich mal wieder einen Film zu sehen, bei dem ich nicht irgendwie ständig mit den Augen gerollt habe, weil ich dachte, ach, warum macht ihr das so heute? Also das fand ich sehr angenehm, dass man sich mal wieder auf alles konzentrieren konnte und dass der Film wirklich komplett einfach nur schwarz war, ja, also von der Emotion her. Also der hat einen schon sehr ausgesaugt. Und auch da kann ich gut verstehen, wenn man das jetzt nicht mag. Aber ich finde so, er ist schon irgendwie ein guter dritter Nosferatu in einer Nosferatu-Reihe, wo jeder Film auch einfach komplett anders ist. Obwohl er eigentlich das Gleiche erzählt.
Vielleicht noch ein, zwei Beispiele, vielleicht auch für Horrorfilme, die mich auch geprägt haben. Der eine ist Der Hunger, also Begierde. Den haben wir hier auch im Podcast schon besprochen. Es ist, wie ich finde, tatsächlich ein fantastischer Tony Scott-Film, und es ist auch ein fantastischer Film. Ich mag den sehr, weil der vor allen Dingen viel über die Stimmung funktioniert. Absolut. Wie findest du denn The Hunger?
The Hunger ist auch einer meiner absoluten Urquellfilme. Ich bin ja ein großer David Bowie-Fan.
Ja, super.
Und genau, und Anfang der 90er, also ich bin Bowie-Fan durch Labyrinth, der ist ja von 86. Und seit dieser Zeit bin ich auch Bowie-Fan, also schon wirklich so kindheitmäßig. Und irgendwann lief dann auf ZDF The Hunger und ich sah, oh, David Bowie, ja klar, nimmst du auf, weil geht ja um Vampire. Und dann sah ich den Film auch am anderen Tag, dann nachdem ich aus der Schule gekommen bin. Und da war ich auch arg verstört. Also das war so ein Film, wo ich erstmal, da musste ich auch erstmal sortieren, so was ist das jetzt? So, da sind irgendwie Vampire und irgendwie doch nicht. Und es, also das ist wirklich ein toller Film von seiner Optik her, von seinen Schauspielern. Catherine Deneuve ist dabei, Susan Sarandon. Dann haben wir Bauhaus im Score, wir haben Iggy Pop im Score. Also das sind so Dinge, die weiterhin in meinem Herz. Also von daher ein sehr, sehr prägender Film. Und halt auch ein Film über diese Dark Wave Gothic-Kultur. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Also wenn man da halt auch so von der Ästhetik her so ein bisschen mal was wissen will oder sehen will aus dieser Zeit, dann kann man sich The Hunger wirklich gut angucken und danach halt einfach Bauhaus auflegen.
Korrekt. Also da muss ich wirklich sagen, also ich hatte es, glaube ich, auch damals auch in der Podcast-Folge gesagt, aber ich kam von einer Gothic Darkwave-Veranstaltung, die bis in Baden gegangen ist in dem Abend. Also ich war sehr früh zu Hause okay. Und der Film lief im Spätnachtprogramm der ARD und ich habe einfach nur durch Zufall den Fernseher angemacht und dann sehe ich da Bauhaus und ich kriegte kurz Gänsehaut. Moment mal, ich komme gerade aus einer Grufti-Disco, ne? Und jetzt ist da hier Bauhaus und das hat mich komplett reingezogen. Dann war das so ganz cool unterschnitten und da war ich drinne. Und es war dann, der Film war dann sehr lange dann weg von meinem Radar und ich war dann sehr froh, dass der, dieser Film dann irgendwann neu aufgelegt worden ist über ein australisches Label. Die hatten den nochmal schön neu abgetastet gehabt, weil die DVD, die es damals gab, die war super krass vergriffen. Und ja, jetzt erfreut sich der Film natürlich auch schon wieder einer neuen VÖ hier auch in Deutschland. Ich glaube, Turbine war es, glaube ich. Die hatten den rausgebracht.
Play on.
Ja, genau. Ich verhaue die beiden immer.
Ja, das hat echt lange gedauert, bis der mal wieder kommt. Und das Ganze basiert ja auch auf einem Roman von Whitley Strieber, der ja, in genau. den 80ern halt auch durch seine, ja, vielleicht echte Entführung durch Außerirdische für Furore gesorgt hat mit seinem Roman Die Besucher. Mhm. Aber ja, und Wulfen ja auch, ne? Also Strieber hat ja tatsächlich dann doch den einen oder anderen Roman geschrieben, der dann heutzutage einfach auch, oder beziehungsweise wo dann halt heutzutage einfach Filme wie Wulfen und The Hunger als Kultfilme sich herauskristallisiert haben. Obwohl er jetzt einfach als Autor so ein bisschen untergegangen ist, weil man ihn damals auch, glaube ich, für so ein bisschen übergeschnappt gehalten hat. Ich glaube, das bekam ihm dann nachher auf lange Sicht nicht mehr so gut. Aber die Filme sind ja geblieben und die sind wirklich ganz toll. Also beide, Wulfen und The Hunger, die kann man sehr gut nebeneinander parken.
Das auf jeden Fall. Wenn man sozusagen die etwas anderen Horror-80s mal sehen will, dann würde ich die Filme tatsächlich auch empfehlen.
Ja.
Genau. Ich habe bei mir auf meiner Liste noch einen Vampirfilm, der es mir ganz besonders angetan hat, der vielleicht auch nicht bei jedem auf der Liste steht. Und zwar meine ich den originalen schwedischen Let the Right One In. Den mag ich sehr. Ich weiß gerade nicht, wie du den hier im Deutschen übersetzt hast.
So finster die Nacht.
Ah, genau, so finster die Nacht, genau. Das ist auch so einer von diesen Vampirfilmen. Also erstmal am Anfang braucht man erstmal ein bisschen, um rauszufinden, dass es ein Vampirfilm ist. Und dann ist man aber schon voll reingezogen in den Film von Thomas Alfredson. Fantastischer Film. Ich weiß nicht, hast du den gesehen?
Oh ja, den habe ich im Kino gesehen an Weihnachten und das war ein ganz, ganz schreckliches Weihnachten mit einem ganz fürchterlichen Streit und das war natürlich dann tatsächlich irgendwie nicht unbedingt der Film, wo man dann mit einem Strahlen aus dem Kino geht. Der hat mich sehr runtergezogen, aber der hat mich gleichzeitig auch sehr berührt und damals dachte ich irgendwie, das ist im Grunde die Erwachsenenversion von Der kleine Vampir. Und ich habe ihn jetzt lange nicht mehr gesehen, mal gucken, wie ich das heute sehen würde, aber ich verbinde das so ein bisschen damit.
Ja, hast du denn noch so ein paar Vampirfilme, wo du sagst, so, die haben dich so, gerade bei diesem Vampirthema, so ja, sozialisiert, kann man sagen, so?
Ja, wie gesagt, Fright Night hatte ich ja gesagt, da den mag ich sehr, weil der halt auch so ein bisschen so dieses Teenager-Thema mit drin hat, aber also der ist irgendwie gar nicht so humorvoll, wie man manchmal denken würde, wenn man an den denkt. Ja, der irgendwie gerne so in diese Schiene reingeschoben wird, weil er halt so ein bisschen, ja, schon so ein bisschen, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht liegt es auch an den Figuren, dass man irgendwie denkt, ah, ist eine Komödie, aber ist es eigentlich gar nicht. Der hat mich natürlich auch deshalb angesprochen, weil wir irgendwie mit unserem Charlie Brewster jemanden haben, der so als Identifikationsfigur irgendwie dasteht. Ne? Wenn er denkt, oh, der Nachbar, der ist komisch, dann hat er so seine Tests, um den als Vampir zu überführen. Und ja, das gefällt einem 11- oder 12-Jährigen natürlich sowas. Dann habe ich sehr gerne auch die Fortsetzung geguckt, die finde ich wirklich fast genauso gut ist. Und dann haben wir Filme wie Near Dark oder Lost Boys, die natürlich auch zu der Zeit, so Mitte der 90er, für mich zugänglich waren und die ich sehr geliebt habe. Aber ich muss halt auch sagen, dass ich von sehr früh halt wirklich so von diesen klassischen Horrorfilmen begeistert war, also gerade Hammer. Und da hat Sat.1 halt damals auch mir den Gefallen getan, in Anführungszeichen. Denn als Bram Stokers Dracula kam, also das war ja 93, da hat dann Sat.1 auch die ganzen Dracula-Filme aus den Hammer-Studios gezeigt. Mhm. Also die ganze Reihe mit Christopher Lee. Teilweise haben sie dann auch noch einen Jess Franco-Film mit reingemogelt und einen Antonio Margheriti. Das war halt auch schön, weil so kam ich ja auch direkt auf diese andere Ästhetik und ich merkte direkt, als der Franco Dracula lief und ich da noch nicht wusste, das ist jetzt kein Hammer-Film und ich den Film irgendwie in diese Reihe, dachte ich so, irgendwas stimmt doch da nicht. Der Film klingt anders, irgendwie es sieht anders aus. Das habe ich schon als Jugendlicher relativ früh gescheckt. Dass, aber ich hatte ja dann auch schnell meine Filmbücher oder Magazine und so, die mich dann halt auf solche Dinge dann gebracht haben, beziehungsweise so, dass ich dann wusste, okay, das ist jetzt hier eine spanische Produktion und das hat damit nichts zu tun, aber Sat.1 denkt, ja, ist Dracula im Titel, also hau mal das raus. Ne?
Ja. Ich hatte damals einen sehr guten Kumpelfreund, der war riesengroßer Horrorfan und das war noch vor dem Internet, also in den ausgehenden 90ern. Natürlich konnte man da schon Internet haben, aber nicht so, wie man das eben halt auch heute nutzt. Und er hat sozusagen mich zugeschüttet mit Filmen. Du musst dir unbedingt das anschauen, du musst dir das anschauen. Und er war ein riesengroßer Fan von diesen ganzen Fulci-Filmen, aber er mochte eben halt auch die Hammer-Horrorfilme und ganz besonders Dracula hat es ihn angetan. Und ich habe diese Empfehlung, Dracula zu sehen, gerade von diesen Hammer-Studios, immer irgendwie beiseite geschoben. Warum? Finden wir vielleicht später noch raus. Mich würde aber eher interessieren, wie war das bei dir? Sprich, also was genau an diesem Hammer Dracula, dass du ihn heute rausgezogen hast, dass du ihn heute mitgebracht hast, was ist das, dass der so heraussticht, dass du sagst, den muss man besprechen?
Ich würde mal sagen, weil er sich von den, also er unterscheidet sich ja doch von dem Roman, da werden wir ja gleich drauf eingehen, auf die Unterschiede so ein bisschen. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil er so nicht so bemüht ist, irgendwas abzuarbeiten, was er vielleicht dann gar nicht geschafft hätte. Und dann ist das natürlich ein Film, der Peter Cushing und Christopher Lee verbindet, auch wenn sie vorher schon Frankensteins Fluch gedreht haben. Also ich finde, diese beiden Menschen sind einfach damit total verknüpft und ich habe bis heute auch zu beiden eine sehr große Liebe. So. Und dieser Dracula ist halt irgendwie im Grunde der Auftakt zu einer Dracula-Reihe von Hammer, die ich auch über die Jahre immer wieder geguckt habe, die ich dieses Jahr zuletzt dann auch nochmal komplett geguckt habe, um sie auch nochmal oder um sie erstmalig auch in schriftlicher Form zu bewerten und zu gucken, wo sind die Stärken oder die Schwächen der jeweiligen Teile oder wo sind vielleicht sogar auch mal teilweise Elemente drin, die man in dem ersten Dracula nicht aufgegriffen hat und dann später einbaut und so. Das hat mich irgendwie fasziniert. Also dieser Aspekt einer Serie mit dieser Figur, das finde ich toll. Da hätte es auch gerne noch 5 weitere Filme geben können. Das hat mich einfach angezogen so. Und ich finde, der Film ist halt, der hat halt was sehr Märchenhaftes und das ist in diesem, im Horrorgenre gar nicht mal so häufig anzutreffen, dass du so ein Studio hast, das bringt dir so Filme raus, die, wenn es jetzt keine Horrorfilme wären, dann könnten sie so vom Setting her und so tatsächlich wie so deutsche Heimatfilme sein manchmal. Und das finde ich total faszinierend, also dass sie wirklich so diese Handschrift haben. Je nachdem, in welcher Epoche von Hammer man guckt. Ne? Also das ändert sich ja auch so ein bisschen.
Ja, da hast du schon ganz viele coole Sachen gesagt, die ich dann auch gerne noch im weiteren Verlauf des Gesprächs nochmal aufgreifen würde. Du hast Hammer Studios jetzt auch nochmal gesagt, wir haben es thematisiert. Ich würde das ganz gerne jetzt auch mal mit an den Anfang setzen. Du hast ja offensichtlich mehr Erfahrung mit den Hammer Studios und kannst du vielleicht kurz noch was zu deinem Bezug zu den Hammer Studio Filmen sagen? Wie viel Film hast du überhaupt gesehen und welche Zeit liegt dir da eigentlich so am liebsten?
Also grundsätzlich bin ich da offen, dass ich kaufe vom ersten Tag an die Anoles Hammer Reihe, also dementsprechend habe ich hier jeden Hammer-Horrorfilm, der von denen bisher hier erschienen ist. ich kann es dir jetzt gerade nicht sagen, ich kann das jetzt aus dem von weitem nicht komplett durchzählen, aber es werden wahrscheinlich so 25 bis 30 Filme sein. Und dann gab es ja auch noch diverse andere Labels, die mal den einen oder anderen Film bringen, wenn die rechte Lage eine andere ist. Also ich habe schon das meiste von Hammer geguckt und ich stehe natürlich in erster Linie klar auf die Horrorfilme, also auf die Sachen ab 57. Da war ja Frankensteins Fluch, das war ja der erste britische Farbhorrorfilm überhaupt. Ich glaube sogar, es war der erste farbige Horrorfilm insgesamt. Da würde ich jetzt allerdings nicht die Hände fürs Feuer legen. Aber es war definitiv von britischer Seite her das erste farbige in Richtung Horror. Der Film war ein großer Erfolg und hat ja Peter Cushing und Christopher Lee zu Weltstars gemacht. Deshalb ist es ja auch sehr naheliegend gewesen, dass sie sich danach um Dracula und die Mumie und der Hund von Baskerville und so weiter gekümmert haben.
Ja. Genau. Vielleicht als Fakt noch für die Leute da draußen, die Hammer Studios, die wurden 1934 auch schon gegründet von William Hinz und Enrique Carreras. Und der Hinz, der Juwelier war, der hatte so einen Künstlernamen, nämlich Will Hammer. Und genau diesen Künstlernamen, den er als Bühnenkomiker hatte, den haben sie dann halt einfach genommen für dieses Studio. Daher kommt also der Name, finde ich eine schöne, schöne Geschichte dahinter. Und du hast es auch schon gesagt, so der richtig große erste Film war Frankensteins Fluch. Und dann kam eben halt auch schon unser besagter Dracula. Mit der weiteren Geschichte von diesen ganzen Dracula-Filmen, wie viele Fortsetzungen gab es denn eigentlich von diesen Hammer-Dracula-Filmen? Weißt du das gerade eigentlich?
Es kommt immer darauf an, ob man, was man mitzählt. Ich meine, es müssten 8 sein. Also der nächste Film, der auch inhaltlich so ein bisschen dran anschließt, wäre ja Dracula und seine Bräute. Interessanterweise ohne Christopher Lee und ohne Dracula, weil da haben wir Baron Meinsner. Der spielt aber im Universum von dieser Reihe, denn Peter Cushing ist als Van Helsing wieder dabei und thematisiert das auch, dass er hier Dracula vernichtet hat. Ich glaube, es gibt so ein Intro. Und dann haben wir Draculas, Blut für Dracula. Das ist dann quasi die erste große Fortsetzung dann wieder. Regie war da, bei Dracula und seine Bräute war es Terence Fisher und ich glaube, es war Freddy Francis bei Blut für Dracula. Dann hatten wir Draculas Rückkehr, das wäre dann der 4. Wie schmeckt das Blut von Dracula, der 5. Dracula, Nächte des Entsetzens, der 6. Dracula, jagt Minimädchen, der 7. Und dann haben wir noch diesen sonderbaren, wo Dracula mit so einer Sekte die Welt zerstören will. Mir fällt dieser Name gerade nicht ein. Ah, doch, Dracula braucht junges Blut. So, waren wir jetzt bei 8 schon? Egal. Ja, irgendwie aber, so. Und dann haben wir noch hier den Kung-Fu-Dracula.
Also, da ist einiges zusammengekommen. Ich habe das teilweise, sofern es im Fernsehen ausgestrahlt und das wird vorhin schon gesagt, Sat.1, an den Fernsehzeitungen immer verfolgt. Und die Sterne färbten sich dann relativ schnell von blutrot zu grau irgendwann. Umso weiter fortgeschritten es in diese Reihe ging. Und ich habe da tatsächlich auch so ein bisschen den Faden verloren. Und ich weiß nicht, inwiefern ich da dieser Reihe Unrecht getan habe, aber das hat mich eben halt auch sehr beeinflusst, dass eben halt diese Bewertung halt auch immer so negativ war, weswegen ich dann immer so einen Abstand hatte. Sei es drum, ich würde vielleicht jetzt mal direkt in den Film einsteigen. Ich habe mir jetzt nur zum ersten Mal gesehen und mich erstmal gefreut, dass wir hier ein Technicolor-Bild haben, dass wir hier satte Farben haben. Und wir haben einen wirklich bombastischen Score. Wir haben ein cooles Set, was wir da zu sehen bekommen. Und der Film tut alles, um uns ganz gleich klar zu machen, um was es hier geht. Denn wir sehen eine Kamerafahrt auf den Sarg drauf. Da steht sogar Dracula drauf. Und dann tropft da Blut drauf. Und ich finde, das ist, wenn man bedenkt, zu welcher Zeit wir uns hier befinden, 1958, dann finde ich das schon ein starkes Stück. Denn mir würde jetzt spontan nichts dergleichen einfallen, was irgendwie so, ich sag mal so, ordinär, so direkt on your nose, wir zeigen euch jetzt hier Blut, wir verweisen dir darauf hin, würde mir jetzt nichts einfallen. Kennst du da irgendwas, was da auch so direkt dir eins ins Gesicht springt aus dieser Zeit?
Genau, deshalb sagte ich ja, dass Frankensteins Fluch der erste farbige Horrorfilm war. Und das hat die Leute natürlich doppelt erschreckt, sag ich mal. Und der hat ja auch schon mit Organen und Blut taucht da natürlich auch auf. Und das ist natürlich irgendwie ja auch problematisch gewesen, dann relativ schnell für die britische Zensur. Also Hammer hat halt auch immer irgendwie so ein bisschen härtere Sachen eingereicht, damit die was rauskürzen konnten, damit immer noch genügend dabei ist. Ja. Haben sie halt einfach die Messlatte ganz hoch gesetzt, damit die Hälfte wenigstens noch dabei ist. Und so ist das mit dem Dracula und dem Blut am Anfang sicherlich damals schon hart gewesen. Ja, also ich könnte dir jetzt auch sagen, nicht sagen, was in den 50ern so blutig war. Also das haben wir dann ja eher so Anfang der 60er mit Herschel Gordon Lewis, der ja relativ früh angefangen hat mit Splatter, was man ja immer gerne vergisst und ich immer wieder erstaunt bin, wie hart das eigentlich ist. Und so ist man mit 58 hier schon ganz gut dabei, ja.
Normalerweise würde ich jetzt an der Stelle eine kurze Inhaltszusammenfassung machen. Ich wollte dich aber fragen, magst du ganz kurz runterbrechen, um was geht's denn eigentlich in diesem Terence Fisher Dracula?
Genau, ja, das im Grunde geht es darum, wo es auch bei Stoker drum geht, nur werden wir ja hier relativ schnell am Anfang schon verwirrt oder man bekommt ja schon mal direkt was ganz anderes erzählt. Denn unser Jonathan Harker, der sich hier dem Schloss nähert, ist ja ein Vampirjäger. Also er ist quasi, er steckt mit Van Helsing unter einer Decke, der davon ausgeht, dass hier in unserem Karlsbad in Transsilvanien dieser bösartige Dracula in seinem Schloss haust und ein gemeingefährlicher Vampir ist. Und so tarnt sich unser Jonathan Harker quasi als Bibliothekar, hat aber eigentlich die Aufgabe, Dracula zu vernichten. Und das ist natürlich schon mal ein sehr, sehr großer Unterschied. Und natürlich ebenso ein großer Unterschied ist, dass dieser ganze Film in Transsilvanien spielt. Also da gibt es kein London, es gibt auch keine Schifffahrt. Da kann man jetzt natürlich überlegen, ob das alles den Kosten geschuldet ist. Ich vermute mal, weil wir haben hier einen Film mit 80.000 Pfund. Ist also jetzt auch nicht so die Welt. Aber für das, was er ist, wahrscheinlich schon ordentlich genug Kohle gewesen. Also er ist auf jeden Fall schon mal teurer gewesen als Frankensteins Fluch. Weil der natürlich sehr erfolgreich war, da konnte man direkt etwas höher pokern, um sich die Taschen dann noch voller zu machen, sag ich mal. Deshalb werden hier wahrscheinlich auch einige Veränderungen aufgetaucht sein. Aber das jetzt mit John Snark ist natürlich schon mal erstmal eine sehr große Veränderung.
Und da muss ich tatsächlich ganz kurz mal auf die Stopptaste drücken, weil das war auch für mich beim Zuschauen so, Moment mal, was passiert denn hier eigentlich? Das ist gerade, ich muss das kurz fassen, okay. Und da passiert etwas, und zwar gibt es dann auf diesem Schloss, wir sind recht schnell auch auf diesem Schloss von Count Dracula, kommt eine Frau, eine junge Frau, sehr aufreizend gekleidet, mit ihren schwarzen Haaren, wirft sich dem Harker um den Hals und sagt, dass sie hier gefangen gehalten wird und dass sie doch bitte retten soll. Und das Ganze gipfelt dann irgendwann darin, dass sie sozusagen ihn dazu bringen will, dass er sie tatsächlich rettet, sich der Sache hingibt, damit sie ihm dann aber das Blut auszapfen kann. Und da muss ich sagen, da hat mich der Film komplett nochmal gehabt, dass ich mir so, okay, Film, du machst hier gerade, was du möchtest, du hast meine volle Aufmerksamkeit. Und ich fand das tatsächlich sehr, 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 sehr erfrischend. Das hat mich wirklich abgeholt und ich wusste das nicht. Und ja, da wollte ich dich tatsächlich fragen, ich habe es hier auch in unserem Gesprächskapitel hier so betitelt mit Irgendetwas ist anders. Wie findest du denn die Herangehensweise und was denkst du, was steht eigentlich dahinter, dass Terence Fisher sagt, wir machen das hier anders?
Ist eine gute Frage. Ich meine, die künstlerische Freiheit, die hat man sich ja immer schon genommen. Also egal wann. Ne?
Ja.
So,
ja.
Das hatten sie einfach rausgenommen und vielleicht hat man auch einfach gedacht, wir machen das jetzt einfach mal anders, weil wenn wir sowieso Einsparungen machen müssen wegen des Budgets, können wir auch einfach gewisse Dinge umstrukturieren und vielleicht können wir dem Ganzen auch so ein bisschen mehr Power und Würze reinzaubern, was für 58 ja im Grunde auch irgendwie ein Gedanke gewesen sein muss. Ne? Also man versucht ja immer irgendwie so am Puls der Zeit zu sein, sage ich mal. Oder gerade so ein großes Studio, wenn es um Kohle geht, dann will man ja keine Risiken eingehen. Deshalb denke ich mal, dass der Film schon vielleicht so ein bisschen auf einfach ein moderneres Publikum zugeschnitten wurde und sich jetzt nicht diesem ruhigen, Todd Browning Dracula hingeben wollte mit Bela Lugosi, ne? Weil der ist ja sehr sphärisch und sehr ruhig und der flattert wie Fledermäuse. Und dieser Film ist ja hier eigentlich sehr schnell. Also es geht ja ruckzuck hier alles. Und dieser Angriff der Dame, ja gut, ist ja im Roman nicht anders. Da haben wir die drei Vampirfrauen, die dann versuchen, Harker irgendwie auszusaugen. Hier wurde es auf eine runter reduziert. Dieser Schrei nach Hilfe, den gab es im Roman natürlich nicht. Das ist ja hier wie so eine Art, ich verarsche dich jetzt hier mal irgendwie so ein bisschen. Ja. Man kann sich fragen, warum macht sie es überhaupt? Sie hätte ihn ja auch einfach direkt einfach nur angraben können und aussaugen können. Warum schiebt sie hier diese Hilfetour? Oder sie ist halt wirklich im Zwiespalt noch. Also, dass sie vielleicht da noch gar nicht so wirklich umgeswitcht ist.
Ich denke eher, das ist sozusagen nur für uns Zuschauer genauso gemacht worden. Und damit sagt der Film auch an der Stelle so, passt mal auf, wir nehmen euch jetzt hier an die Hand, wir machen das jetzt hier alles ganz anders. Wir haben hier eine Idee, wir haben hier einen Plan und kommt einfach mal mit. Und ich finde genau das, dieses volle Aufmerksamkeit ziehen, das gelingt dem Film da voll, weil du bist zu dieser Zeit, Dracula ist ja ein sehr oft verkauftes Buch gewesen, also die Geschichte ist ja vielen Menschen ja auch vertraut, ist ja zu jeder Zeit seit Erscheinen doch ein veritabler Klassiker, ist genau das eben halt mit dieser Erwartungshaltung brechen ein großes Ding. Und dann ist natürlich auch die Frage der Popkultur, ne? Ausgehend 50er Jahre, ne? Wir haben gerade sozusagen den Rock'n'Roll gerade überall, die Beatmusik geht sozusagen um, die Beatles sind sozusagen schon in den Startlöchern, also da passiert gerade eine ganze Menge mit den jungen Leuten und ich glaube, da schiebt man natürlich schon so ein bisschen in die Richtung halt auch hin, da passt der Film wunderbar rein und dann eine Frage, und die möchte ich gleich gerne mal an den Anfang stellen, nämlich, wer ist denn hier eigentlich der Antagonist im Film? Ist denn unser Graf Dracula eigentlich der Antagonist oder ist er eher der Protagonist? Wie siehst du denn das? Das würde ich gerne mal direkt mal an den Anfang mitstellen.
Tja, ja, ist schwierig. Weil also das ist ja auch so eine Figur, der ich eigentlich nicht, also ich habe keine negativen Gedanken an Dracula. Also Dracula ist eine anziehende Persönlichkeit, der bringt zwar Menschen um, ja, aber er macht das ja immer sehr stilvoll und er macht das ja jetzt auch nicht im übertriebenen Sinne, also er geht ja nicht hin und bringt mal irgendwie einen ganzen Ort um, der holt sich ja seine Nahrung, so wie wir das als Menschen auch tun und er ist halt ja eigentlich kein Mensch, so. Von daher ist er so ein übergeordnetes Wesen, was bei mir immer schon sowieso eher im Plusbereich ist, sag ich jetzt mal, weil man diese Figuren ja auch wunderbar nimmt als Metaphern und was auch immer. So, man arbeitet ja mit. Das ist ja im Grunde ähnlich, jetzt ein extremes Beispiel, jetzt zum Beispiel Freddy Krüger als Kindermörder. Der wird ja glorifiziert und den habe ich als Jugendlicher oder als Jugendlicher auch sehr, sehr geliebt. Und da finde ich, ist das noch viel extremer, weil der ist ja wirklich extrem bösartig, weil der bringt ja dich quasi selber um als der Jugendliche, der ihn eigentlich gut findet. Und das finde ich, das hatte ich bei Dracula nie. Dracula ist irgendwie so wie so eine Art Gott, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen. Da darf man gar nichts Böses gegen sagen, so, ne? Und deshalb finde ich das schwierig. Eigentlich ist für mich ist hier der Protagonist eigentlich Van Helsing. Aber der ist halt noch nicht, der wird ja gleich eingeführt, der ist ja auch relativ zügig schon dabei. Und es gibt dann ja auch eine Phase, in der hält sich Dracula hier auch sehr verdeckt. Also ist ja nicht permanent irgendwie ein Bild, so, ne?
Ja. Für mich war es so, und vor allem noch die Inszenierung, die zielt ja so ein bisschen so drauf ab, so ihn so in diesen 7 Minuten, die der ja da auch hat, der Christopher Lee, der wird so richtig krass stilisiert, wie so eine Pop-Ikone. Der hat so ganz krasse Gesten, hat er drauf. Wir sehen ihn ja eigentlich in seinem natürlichen Umfeld und da kommt jemand, der ihn umbringen will. Ja, und das, obwohl er seine Gäste hier herzlich empfangen hat mit leckerem Essen und allem drum dran. Ne? Also, und dann kommt da jemand und will einen umbringen. Also das ist ja schon mal dreist. Und
Home Invasion, zeigt, ne?
Genau. Und der Film zeigt uns eigentlich sozusagen eigentlich nie wirklich, dass Dracula wirklich etwas wirklich Böses tut, also zumindest aus seiner eigenen Motivation heraus. Wo man zum Beispiel bei dem klassischen Dracula, oder auch, was auch bei der 92er Verfilmung gut zum Vorschein kommt. Na klar hat der, der Vlad Dracul schon eine Motivation, Dinge zu tun, aber da sind eben halt auch wirklich richtig garstige, gemeine Sachen halt dabei, die da halt tut, wo man wirklich sagen kann, okay, das ist eher ein antagonistisches Verhalten als ein protagonistisches Verhalten. Und hier wird uns das gar nicht so an die Hand gegeben. Also der Film sagt nicht, das ist hier unsere Böse, sondern wir müssen das schon selber irgendwie zusammen matchen. Wir gehen erstmal davon aus, dass es der Böse ist, aber umso länger ich darüber nachgedacht habe, wer ist denn hier eigentlich der Antagonist? Denn das kann ich schon mal sagen, ich finde Peter Cushing überhaupt nicht sympathisch und auch gar nicht als Identifikationsfigur zu keiner Zeit. Mhm. Der ist kalt, der ist sehr rational und der will den Typen runtergebrochen einfach platt machen. Und auch den Jonathan Harke fand ich auch überhaupt nicht in seiner jovialen, überheblichen Art am Anfang auch überhaupt nicht als Identifikationsfigur, muss ich wirklich sagen.
Mhm. Ich muss mal kurz so einhaken. Man sagt Cushing tatsächlich, nur für die
Zukunft. Was habe ich gesagt?
Cushing. Das ist so ein beliebter Fehler. Ja.
Wie Butcher.
Genau. Butcher. Mhm. Ja, genau so. So, ja, also und du hast da schon recht und ich finde tatsächlich, hier gibt es auch keine sympathischen Figuren. Also Peter Cushing ist immer kalt, also würde ich auch in den anderen Filmen sagen, aber er ist halt immer auch ein wirklich hervorragender, konzentrierter Schauspieler, der diese Rollen halt auch wirklich lebt und immer irgendwie alles gibt, um den Charakter am Leben zu erhalten. Aber er ist von seiner Person her in den Rollen kein sympathischer Typ. Es ist kein Anthony Hopkins als Van Helsing. Und wenn man den Dracula-Roman gelesen hat, dann wird man feststellen, dass ein Anthony Hopkins tatsächlich eher an dem Van Helsing, an dem Roman Van Helsing ist, als ein Peter Cushing. Und ich mag auch den Harker hier überhaupt nicht. John Van Aysen sagt mir auch gar nichts, war jetzt auch kein Gesicht. Also das Gesicht ist für mich immer nur so, der Harker. Aber ich meine, gut, er hat ja auch keine große Entwicklung, er scheidet ja relativ schnell aus, was ja auch ein großer Unterschied zum Roman ist. Ne?
Ja.
Dass er halt einfach weg vom Fenster so. Und so ein Christopher, die hat natürlich einfach dieses unglaubliche Charisma. Und wenn er dann hier auch explodiert im Kampf zwischen dieser Vampir-Lady, die er dann im Harker entfernt, da ist man auch ganz, ganz nah am Roman, wo er sich wirklich auf einmal in diese Bestie verwandelt und Harker denkt so, okay. Und was man natürlich auch sagen muss, wir haben hier immer nur Christopher Lee als diesen einen Dracula. Es gibt ja hier nicht den alten Dracula, so einen verwitterten, verlumpten Typen, wie es jetzt bei Nosferatu dargestellt wird, wie es aber auch im Roman eigentlich gar nicht anders dargestellt wird. Also man merkt im Roman schon, das ist irgendwie eine unangenehme Person, man will hier nicht sein, aber der ist schlau, der ist intelligent und er ist auch eigentlich soweit gastfreundschaftlich. Und das ist ja Lee hier auch. Er verkauft sich ja hier direkt als aristokratischer Gentleman und sagt so, hier hast du das und das, ich bin morgen nicht da und keine Ahnung, machst dir gemütlich so. Ne? Und das ist natürlich etwas, was ihm erstmal die Punkte zuspielt. Stimmt, also ich habe das so noch nicht gesehen. Das ist eigentlich eine gute Idee, das mal so zu sehen, dass der Eindringling hier einfach Jonathan ist, ganz klar.
Und also der Christopher Lee, der hat natürlich eine Präsenz, der hat eine Aura, der ist ein riesengroßer, gut aussehender Mann und wenn der die Szene betritt, muss der gar nicht so viel machen. Hingegen Peter Cushing hat, wenn er die Szene betritt, die reißt er an sich durch sein Spiel und er lebt auch die Rolle. Also ich habe das mal wirklich genau beobachtet. Also er ist derjenige, der sozusagen mir am glaubhaftesten die Rolle auch vermitteln kann. Dieses Kalte, das fühle ich schon, das macht er wirklich sehr gut. Und Michael Goff, wie spricht man richtig aus?
Goff.
Michael Goff, genau. Da merkt man halt schon so dieses klassische Theaterschauspiel, das merkst du eben schon noch an. Also da will da manchmal nicht raus, da kann ihn der Cushing schon noch ein bisschen rausholen, aber der steht ihm so ein bisschen hinterher. Und Christopher Lee muss gar nicht großartig schauspielern. Bei ihm reicht wirklich die Präsenz aus, das Körperliche. Der kann die Szene ganz anders ownen und ich finde das hier schon alleine einfach nur von den verschiedenen Ansätzen, wie kann man eine Rolle anlegen, finde ich das ganz cool. Dieses Visuelle geht hier voll auf und gegenübergestellt eben halt Dr. Van Helsing, dieses sehr analytische, sehr klare, und da passt eben halt das Spiel von Cushing wirklich sehr gut dazu.
Definitiv, ja, ja. Und das ist halt dieses Duo, ne? Also das Duo aus Frankensteins Fluch, das Duo aus dann die Rache der Pharaonen und der Hund von Baskerville. Also das ist halt einfach, ja, diese beiden sind halt einfach eine Zeit lang einfach unzertrennlich gewesen, so, ne?
Wenn wir einmal kurz bei dem Schauspiel bin, gerade wenn ich jetzt die Ladies hier mal anschaue, die mitspielen, Melissa Stribling als Mia Homewood, finde ich übrigens tatsächlich fantastisch. Also die macht das wirklich cool, genauso wie Carol Marsh als Lucy Homewood. Das sind so Rollen, die habe ich mir gemerkt. Die haben auch so völlig, finde ich zumindest, wo mein Empfinden, so typische, untypische Gesichter für so einen Horrorfilm. Ich habe da irgendwie ganz andere Typen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich auch viele alte amerikanische Horrorfilme gesehen habe. Die haben ganz andere Typen besetzt. Ich fand das hier tatsächlich sehr erfrischend. Wie ging es dir denn da mit den Besetzung der Frauen hier im Film?
Ja, die Ladies haben einen ganz anderen Stil, da hast du schon recht. Und ich glaube auch, da das Ganze ja hier auch in Transsilvanien spielt, also in Europa, hat man natürlich dann auch irgendwie versucht, dass man dem Ganzen auch so ein bisschen einen anderen Anstrich verpasst, ne? Damit der Ami, der den Film sieht, auch direkt weiß, so, oh, das ist ein ganz anderes Universum. Wo könnte das denn spielen? Weil es ist ja alles schon so ein bisschen entrückt. Es gibt doch auch, glaube ich, steht irgendwo Postamt oder so in deutscher Sprache. Es gibt so ein paar Schilder, wo man dann auch denkt so, was ist denn da jetzt wiederum passiert?
Habe ich noch einen kleinen Einschub, weil du sagtest vor uns Karlsbad und ich war mir sicher, es war Karlstadt irgendwie.
Nee, ist Karlsbad, genau.
Okay, weil das Ding ist, je nachdem, wie da die Ländergrenzen natürlich damals waren, das schiebt sich dann doch schon so ein bisschen auch in den Osten auch schon ein bisschen mit rein. Fand ich das ganz cool, weil ich hier merke, gibt es diese Bezüge eben halt auch zu Nosferatu, gibt es dann eben halt auch hier, dass man sich sozusagen aus diesem deutschen Film sozusagen so ein paar Sachen übernommen hat, weil das Deutsche wahrscheinlich für den Briten oder eben halt alle, die eben halt nicht Deutsch sind, immer was was Bedrohliches hat, was super Fremdes, das ist was Ureuropäisches, wenn das Deutsch ist, und das klingt auch schon härter. Wahrscheinlich ist das auch das Erfolgsrezept einfach nur von Rammstein, dass sie auf Deutsch singt, ne?
Ja, aber wir haben ja auch tatsächlich den Horrorfilm erfunden, würde ich jetzt mal fast sagen, ne? Also diese ganzen Ursachen, diese Stummfilme, die haben ja halt auch größtenteils deutschen Ursprung. Deshalb sind wir als Land, was so wenig Horrorfilme seit Jahrzehnten produziert, interessanterweise das Land, was den ersten Horrorfilm rausgehauen hat, der so populär wurde mit Nosferatu. Das ist schon interessant. Und das, ja, klar, aus Deutschland kommt das Böse. Ich meine, das hatten wir während der Nazi-Zeit dann doch mal extrem gezeigt. Und das hat natürlich auch danach dann wiederum auch die Filme beeinflusst und auch der Gedanke an uns als Nation.
Genau, das denke ich auch, dass das damit ein bisschen reinspielt, und finde ich jetzt tatsächlich als Stilelement gut. Ich weiß, was sie damit vorhaben. Es funktioniert natürlich für uns jetzt nicht so gut als Deutsche, aber ich weiß, was sie damit vorhaben.
Es war doch auch der katholische Filmdienst, vermutlich war er es, der hier unseren Dracula ja extrem verrissen hat, und so waren sie früher.
Ich habe hier gefunden, auch diese Vampirgeschichte wurde wieder so widerlich abwegig inszeniert, dass man Verwahrung einlegen muss, abzuraten. 6000 Filme, kritische Notizen aus den Kinojahren 1945 bis 58.
Okay.
Das habe ich gerade schnell mal gefunden, aber ich kann mir das schon gut vorstellen. Da hatten wir es auch gerade gesagt, ne? Der Film sagt von Anfang an, wo die Reise hingeht. Hier gibt es Blut, wir stellen hier auch die Gewalt, also das zu erwartende Unheil, das zeigen wir halt direkt, das stellen wir auch direkt gleich an Anfang. Und stellen es eben halt auch aus entsprechend. Und das finde ich gut, denn wir haben hier ein paar sehr unangenehme Pflock-Szenen, wo hier Leuten ein Pflock durch den Herz getrieben wird. Und das fand ich tatsächlich auch mit den dazugehörigen Reaction-Shots schon ganz schön unangenehm.
Ja, Wie gesagt, also der Film, der geht hart ran für 58 und ich weiß jetzt nicht, wie der im Fernsehen lief damals, ob der da geschnitten war. Wir haben ja am Ende bei der, also gut, kommen wir am Ende zum Ende. Ja, also klar, wir müssen uns das natürlich alles vorstellen mit dem Auge des Betrachters Ende der 50er Jahre. Ne? Wenn man diesen Film jetzt, sage ich mal, einem 18-Jährigen zeigen würde heute oder einem 12-Jährigen, er ist ja ab 12 freigegeben mittlerweile, daran siehst du es ja schon, wäre es aber trotzdem mal wirklich sehr, sehr interessant, wie die Reaktionen sind. Also ich würde das wirklich gerne mal machen. Hier Schulklasse guckt sich so einen Horrorfilm an und danach stellt man Fragen oder danach sollen die mal sagen, das würde mich sehr, sehr interessieren. Weil ich frage mich immer, wie man die Leute vielleicht heutzutage auch erreichen kann. Ich meine, in den 90ern, als ich die Filme gesehen habe, da waren das ja auch schon nicht mehr Filme aus meiner Generation, aber die haben mich als 12-Jähriger total angesprochen. Ne? Wie alles aus dem Bereich Horror hat mich halt das halt auch angesprochen, weil ich halt das komplette Programm irgendwie toll fand, so, ne, von den Anfängen bis zu dem damaligen Zeitpunkt.
Weil wir es gerade auch hatten und das passt gerade ganz gut dazu. Ich habe mir hier noch eine kleine Notiz gemacht, weil ja vieles hier auch mit Deutsch und so betitelt ist, auch mit Namen und präsent im Film zu sehen ist an Namen. Aber der Film sich absolut very British anfühlt. Ich wollte mir gestern diesen Film bei meinem Streaming-Dienst des Vertrauens anschauen, um dann festzustellen, dass der nun deutsch ist. Also musste ich ganz schnell gucken, wo finde ich denn diesen Film jetzt bitte noch in einer O-Ton-Version, denn ich wollte unbedingt natürlich die Stimmen hören von Cushing und von Lee. Und habe den dann tatsächlich dann gefunden auf YouTube und zwar zum Kaufen. Da gibt es ja auch dort die Möglichkeit, Filme direkt zu kaufen per Streaming. Und das habe ich getan und ich war dann etwas ernüchtert, als Christopher Lee einen sehr britischen Akzent den Dracula gibt. Und ich hatte mich sehr gefreut, na, wie würde das machen? Ich hatte tatsächlich keinen blassen Schimmer, wie er spricht in dem Film. Das hatte ich nicht bis gestern. Da wollte ich nur mal ganz kurz nachfragen, wie findest du denn diese britische Version hier, obwohl er ja eigentlich sich in Transsilvanien aufhält?
Ja, gut. Das habe ich so gar nie als störend empfunden oder habe ich gar nie drüber nachgedacht. Ich bin natürlich mit dem Film auch synchronisiert aufgewachsen und habe ihn auch immer synchronisiert geguckt, bis ich den dann irgendwann mal vor dieser deutschen Blu-ray-Auswertung dann mir aus UK besorgt habe, weil ich ihn einfach mal in schön gucken wollte und weil ja damals dann auch diese erweiterte Fassung gekommen ist, zu der ich dann später noch was sagen wollte. Und dann habe ich natürlich auf Englisch gesehen und er ist wirklich sehr, sehr gut synchronisiert. Und wahrscheinlich ist es jetzt tatsächlich etwas blasphemisch, wenn ich sage, dass mir die deutsche Synchronisation besser gefällt. In dem Fall jetzt nicht grundsätzlich, weil mir Lees Stimme nicht gefallen würde. Ganz im Gegenteil. Wir können uns ja auch von seiner deutschen Stimme sehr, sehr gut ein Bild machen, wenn wir uns das letzte Einhorn angucken. Da spricht er ja auch die deutsche Stimme von König Haggard, die er ja auch im Original spricht. Also er ist halt einfach auch Sprach versiert ohne Ende, aber irgendwie, er wirkt so sanft fast. Ja, also liegt aber wahrscheinlich auch einfach daran, dass er halt einfach erstmal auch einfach nicht unfreundlich wirkt. Also wenn ich jetzt Hacker wäre, also nicht mit der Absicht, diesen Mann zu töten, und wirklich als Mensch, der als Bibliothekar da arbeiten möchte, wenn der irgendwie reinkommt und sagt so, ey, hier, hallo, so ungefähr, ich so, ja, hi, da wäre ich ja begeistert, ne?
Ich, also mein Gedanke war bei der Stimme, oder wie er die Rolle auch angelegt hat, dass es sich eher an dem Vampir von Byron inspirieren lassen hat. Der typische, der ist ja very British dann, dieser Vampir, ne? So in diesem Hochadel dieser damaligen Zeit angesiedelt ist. Und sich da mehr hat inspirieren lassen, als dann von diesem klassischen, also was heißt klassischen, also ne, von dem Bram Stokers Dracula. Das war
Genau,
so mein Gedanke.
also du sprichst jetzt von der Vampir von 1816,
Genau.
der irgendwie so, ich sag mal, zwischen Lord Byron und John Polidori entstanden ist. So, also eigentlich ist es ja so ein bisschen so eine Zusammenarbeit eigentlich Byrons Gedanke, der dann von Polidori zu einer Geschichte umgeformt wurde und dann eigentlich ja fast einen Lord Byron als Person hat, der in dieser Geschichte einen Vampir spielt. Und ja, genau, das ist eigentlich der Ur-Gentleman-Vampir. Weil das Vampir-Thema ist ja noch viel, viel älter, aber hat sich da ja in ganz anderen Bereichen des Aberglaubens und sowas abgespielt. Ja. Deshalb ist der Vampir von Polidori sicherlich die Geschichte, die unseren Bram Stoker sehr, sehr beeinflusst haben muss.
Genau. Ja. Und ich vermute halt, dass es halt auch das, wo Christopher Lee gesagt hat, vielleicht lehnen wir den auch ein bisschen mehr an den eben halt an. Das würde zumindest mehr Sinn ergeben, warum das eben halt hier im Film so sich so britisch anfühlt. Mhm. Ja. So rein jetzt so vom Drehbuch. Ich würde jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen wollen. Ich denke, es wird klar, halt Terence Fisher sagt, wir machen hier was komplett Eigenes halt raus und das Ganze geht hier sozusagen voll auf Vergnügen, so wie wir Lust haben. Und weil wir es gesagt haben, Terence Fisher, möchte ich vielleicht einmal ganz kurz nochmal mit dir hier nochmal besprechen, denn Terence Fisher hatte wirklich eine sehr, sehr, sehr lange Filmkarriere. Geboren in London und war nicht nur Regisseur, sondern vor allem auch erstmal Filmeditor, bis er dann angefangen hat als Filmregisseur. Und wollte dich fragen, hast du neben Dracula noch ein paar andere Filme von ihm gesehen, die du auch sehr magst oder wo du sagst, so, den muss man unbedingt gesehen haben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde ja mal, was man auf jeden Fall sagen muss, und das würde ich so insgesamt, ich würde sagen, für Hammer insgesamt sagen. Das sind ja keine Filme, die so wirklich emotional sind. Wenn das mal so. Also irgendwie, es ist alles sehr künstlich, sehr märchenhaft. Es ist so von der Form her ist das alles ganz toll. Aber da sind nicht so diese Emotionen drin, die ich bei anderen Filmen habe. Weil es halt einfach so, es ist schön und es ist am Ende immer die gleiche Suppe, aber es wird hier immer eine andere Geschichte mit anderen Figuren, anderen Monstern und sowas erzählt. Und wenn ich dieses Gefühl will, dann weiß ich, wo ich das finden kann, bei Hammer. So. Und da kann man natürlich sagen, da gibt es gute Filme und schlechte Filme. Terence Fisher hat halt einfach das Glück gehabt, auch immer die ersten Teile zu drehen, also wie bei Frankensteins Fluch und bei Dracula. Dann hat er Frankensteins Rache hat er noch gedreht. Dann kommt der Hund von Baskerville, der ja auch sehr, sehr toll inszeniert ist. Und dann die Rache der Pharaonen. Also er hat im Grunde Dracula und seine Bräute, hatte ich ja eben schon gesagt, weil das halt auch eine wirklich tolle Fortsetzung ist, vor allem visuell. Es ist immer toll, was er dreht, handwerklich. Aber das hat auch mal jemand anderes gesagt und ich konnte das sehr nachvollziehen. Es kommt irgendwie nicht vom Herzen. So, also diese Figuren sind ja auch jetzt nicht so tief und mitreißend. Ja. Das hast du ja eben selber schon gesagt, ne? Die bleiben eigentlich relativ egal so.
Ja. Was mir aufgefallen ist, und das, ich glaube, das können wir jetzt auch gerne mal auch als Thema auch aufmachen. Er selber bezeichnet sich ja auch als Handwerker und hat einen, ich sag mal so, einen schnörkellosen, sehr klaren Inszenierungsstil. Das heißt also, er hat sehr gerne lange Einstellungen genutzt, meistens in Zweier-Einstellungen auch sogar, hält sehr lange drauf, um Dinge zu zeigen, nimmt dann eben halt auch ganz gerne die aufsichtige Perspektive in Kauf, damit wir alles auch wirklich sehen können und er dann eben halt nicht schneiden muss und versucht sehr effizient und schnell an seine Bilder zu kommen. Und genau das ist es eben halt auch, warum wir manchmal nicht so connecten können. Hin und wieder bricht er aus und gerade hier bei Dracula habe ich das sehr häufig gesehen, dass er dann doch sagt, okay, hier brauchen wir jetzt mal eine nähere Einstellung, also mal den einen Close-Up mehr drauf. Wir brauchen jetzt hier die Augen präsent, wir brauchen die Zähne, wir brauchen den Hals, all so eine Sachen. Das wäre vielleicht vor ein paar Jahre davor gar nicht so üblich gewesen. Da wäre alles maximal so eine Halbtotale dann noch aufgelöst worden, aber ansonsten sehr viele Totalen, die sich aneinander reihen. Und hier merkt man schon so, dieser Stil, umso mehr Jahre ins Land gehen, das wirkt dann doch schnell so ein bisschen auch angestaubt. Und wenn man dann sagt, okay, diese Performance bei den Schauspielern, diese Emotionen, die fehlen denn auch gerade der Einsatz von Musik, wann kommt welche Musik, wie wo, wie werden wir als ZuschauerInnen verführt, wenn er da nicht so Wert drauf legt, dann kann einen das schnell kalt lassen. Und ja, das stelle ich eben halt immer wieder fest.
Ich weiß total, was du meinst, und deshalb ist das natürlich auch für jemanden, der den Film jetzt heute zum ersten Mal guckt, der jetzt vielleicht nicht unbedingt häufig Filme aus den 50ern guckt. Also für mich ist das zum Beispiel jetzt auch so ein Jahrzehnt, das ist relativ uninteressant, weil sich da vor allem das US-Monster-Kino nur dominiert. Ne? Also das ist interessant für mich, ja, aber das ist das Einzige. Und dann gibt es halt so ein paar Quertreiber, auch dann auch vielleicht schon mal aus anderen Ländern, wie jetzt hier aus England und so. Da muss man dann nachgucken, wie sich das dann so, so abgespielt hat. Aber die 50er sind relativ horrorarm. Die 40er sind ja noch viel, viel schlimmer. Aber das hat natürlich auch was mit dem Krieg zu tun gehabt. Da war das Thema Horrorfilm einfach nicht angesagt. Deshalb hat natürlich jetzt Ende der 50er oder so Mitte 56, 57 Hammer natürlich zur richtigen Zeit das richtige Genre angepackt, was dann in den 60ern ja noch expandiert ist ohne Ende. Also von dem Punkt an ja immer weiter noch sich ausgedehnt hat bis heute. Ja, weil es auch einfach eins der konstantesten Genre ist, weil man halt auch am meisten damit spielen kann. Das ist ja absolut fantastisch, wenn man sich das mal vorstellt, wie viele unterschiedliche Bereiche man im Horrorkino hat. Und wie viele unterschiedliche Bereiche jetzt auch Hammer dann irgendwie, also ich habe ja im Grunde die klassischen Monster haben sie alle durch, ein Werwolffilm leider nur, Der Fluch von Sinestro, auch wieder Terence Fisher mit Oliver Reed, wirklich auch ein toller Werwolffilm, der auch einfach mal anders ist. Und so haben sie davor diese Psychothriller-Phase gehabt mit diesem sehr dichten Schwarz-Weiß-Psychothriller Haus des Grauens oder Ein Toter spielt Klavier. Davor hatten sie noch diese Science-Fiction-Phase mit den Quatermass-Adaptionen. Später hat es sich natürlich dann alles irgendwie wiederholt und so ein bisschen zu Tode geritten. Wir haben Gott sei Dank noch Okkult-Horror mit drin. Aber das ist also im Grunde hat Hammer schon das Horror-Universum in zwei Jahrzehnten ziemlich gut bedient. Das ist schon faszinierend.
Genau, und habt auch vor allem auch so einen Grundstein gelegt, das weiß ich natürlich sehr zu schätzen, für das, was ja dann auch Mario Bava dann auch gemacht hat. Denn ich bin mir sehr sicher, dass ohne den Hammer-Horror Mario Bava-Filme nicht so gewesen oder geworden wären, wie wir sie dann eben halt gesehen haben.
Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Und Bavas Die Stunde, wenn Dracula kommt, war ja 60. Das heißt, er hat auf jeden Fall diesen Dracula und diesen Frankenstein gesehen. Ja, da, klar. Aber genau. Das hätte er ja auch, glaube ich, nie abgestritten. So.
Das denke ich nicht, aber das ist ja in der Popkultur, das ist ja ein schönes Phänomen oder auch in jeder Subkultur, da kommt jemand mit irgendwas ganz Neuem raus und dann sagt irgendjemand anderes so, Alter, das hat mich total umgehauen, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, schönes Beispiel, wir nehmen Black Sabbath. Black Sabbath kommen raus und sind die Erfahrung, das ist hart, das ist dunkel, das ist düster und dann sagt jemand anderes so, das gefällt mir, das will ich auch machen und macht das aber aus einer anderen Perspektive, macht was Neues draus und auf einmal ist man dann sozusagen schon im klassischen Heavy Metal und oder es geht weiter und die haben die ganzen anderen Subkategorien und dann entsteht wieder irgendetwas Neues und dieses Ping-Pong sozusagen, da macht jemand was Spannendes Neues, das könnte ich auch machen, aber eben halt mit seinem Bias und ich würde schon sagen, das eine bedingt schon das andere.
Absolut, klar.
Und genau und weil wir es gerade gesagt haben, die beiden verbindet natürlich ja auch ein Element, nämlich Farben. Mario Bava spielt ja sehr viel mit Farben. Hier wird aber eben halt auch mit Farbe gespielt und zwar mit Technicolor-Farben. Und ich kenne wirklich sehr viele Menschen, ganz besonders aber auch hier unseren Co-Host, den Odo, der ist ein riesengroßer Fan von diesen Farben, von diesen satten Rot, was man da eben halt hat, von den Hauttönen, ganz besonders im Kontrast dann eben halt auch zu den verschiedenen Sets. Also das sieht immer automatisch wertiger aus. Und wollte ich fragen, wie findest du denn eigentlich diesen Look von Dracula?
Ja, total super. Ich habe eben den Film auch nochmal geguckt und mich so ein bisschen auf das Schloss konzentriert am Anfang. Da kommt das ja sehr schön mit den Schatten und den Winkeln und sowas zur Geltung. Da haben wir ja eher sowas Gräuliches, Kaltes. Und das verliert sich dann natürlich nachher. Also vor allem, ich glaube, es explodiert richtig in Sachen Farbe, wenn wir auf einmal das erste Mal Peter Cushing sehen, der in dieses Gerät da reinspricht. Kommt gerade nicht auf den Namen. Da sieht man irgendwie so, oh, der Film, der hat ja auch richtig schön Farbe. Und es kommt auch so ein bisschen darauf an, welche Restaurierung man sich anguckt. Auf der Anolis Blu-ray sind auch zwei unterschiedliche Restaurierungen und die unterscheiden sich auch eben gerade auch so vom Farbton. Der eine ist etwas kälter, der andere ist etwas wärmer. Also ist es halt auch immer irgendwie so ein bisschen subjektiv. Aber ja, das ist halt das, was mich an Hammer grundsätzlich fasziniert. Die Art, wie diese Filme dargestellt werden. Wir haben auch in den späteren Dracula-Filmen, es gibt zum Beispiel in dem, das ist Draculas Rückkehr, da gibt es eine Szene, die hat sich sehr festgebrannt für mich als Kind. Da steht Dracula auf den Dächern von so einem kleinen Ort, irgendwie so am Balkon. Da ist halt irgendwie so ein holdes Weib, was er irgendwie sich da angeln will. Und es gibt so eine Einstellung, wo Lee dann halt mit seinem Mantel, mit seinem Cape auf den Dächern steht und es mischt sich so ein Rot und so ein Grün rein. Und das könnte wirklich einfach, ja, das, als wäre es wirklich von Bava inszeniert. Dieser ist, meine ich, von Freddy Francis inszeniert, der ja eben auch ein ganz großartiger Kameramann war. Also es trifft sich hier alles. Hier hat man wirklich viele Meisterhände, die irgendwie so in einem Brei rumrühren. Und in den meisten Fällen hat man wirklich großes Glück, dass zumindest immer ein optisch schöner Film rauskommt, der inhaltlich manchmal ein bisschen gagaistisch ist, ne? Also vor allem in den späteren Dracula-Filmen, da denkt man manchmal auch so, was ist denn hier los? Hat da überhaupt einer ein Drehbuch geschrieben oder ist das jetzt alles irgendwie gerade so entstanden? Und Lee hatte ja auch keinen Bock mehr darauf. Also der hatte ja eigentlich schon auf die Fortsetzung, hat er ja schon keinen Bock mehr drauf gehabt. Deshalb hat er da ja auch kein Wort gesprochen. Also da unterscheidet sich der Charakter direkt mal schon mal. Er ist einfach nur ein angepisster Typ, der kein Wort sagt und wenn nur geifernd irgendwo da rumsteht. Und in den Teilen danach sagt er dann oft auch einfach dumme Sätze. Also ja, manchmal ist Dracula nicht unbedingt das Schönste an diesen Filmen. Aber es ist halt trotzdem immer schön, ihn zu sehen. Also wenn er den Mund hält, ist es manchmal echt besser.
Das ist der Hot Take der Sendung. Ich würde trotzdem dich noch kurz wieder zurückholen, und zwar zu dem Look des Films. Denn ich hatte ja schon gesagt, ich finde es schon so ein bisschen angestaubt. Ich müsste eigentlich auf dem Papier ein großer Fan von dem Look sein. Ja, wir haben hier Technicolor, wir haben hier Jack Eschers tolle Arbeit als Kameramann, der natürlich auch die Lichtsetzung mit zu verantworten hat. Und der Mann, der hat eine kleine, wirklich eine kleine überschaubare Vita. Ich finde, der hat einen ganz speziellen Stil. Aber das beißt sich dann mit dem Sets, die sich wirklich wie Sets anfühlen. Auch bei den Matte Paintings merke ich das schon. Du hast es vor uns gesagt, es hat ein bisschen was von so einem Heimatfilm. Ich hatte manchmal dieses Sissy-Feeling, habe ich gehabt. Und das war so ein Moment, dachte so, ich hätte ganz gerne ein bisschen mehr dunklere, düstere Stimmung. Denn das, muss ich wirklich sagen, das hatte der 1931er Dracula von Ted Browning, das hatte der definitiv. Eine schöne, dunkle, düstere Stimmung. Und die geht dem hier komplett abhanden. Und das liegt nicht an der Farbe, sondern das liegt hier irgendwie aus dieser Mischung, aus diesen Sets. Hier an der Stelle noch kleiner Einschub. Also die Sets sind trotzdem fantastisch. Und wenn man überlegt, dass die nur 80.000 Pfund damals hatten, ja, was überhaupt nicht viel Geld ist für so eine Art von Film, das ist alles toll. Aber in Summe fühlt sich das alles doch sehr nach Sissi-Heimatfilm an. Björn, wie geht's dir damit?
Genau, das ist ja auch von Hammer sehr simpel gemacht, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen simpel. Das, was du da siehst an Kulisse und Bühne, das ist jetzt in dem Fall sind das ja die Bray Studios, das wird dann ja auch umgebaut für andere Filme. Deshalb wirkt das Ganze manchmal auch so ein bisschen, ja, wie so ein Baukastensystem. Also wenn man das einmal weiß, dann kann man den Film auch so gucken, sage ich mal. Also die Treppe von Dracula, die taucht dann auch, weiß ich nicht, irgendwo in irgendeinem Frankenstein wieder auf, so ungefähr. Und so ist das Ganze natürlich alles so ein bisschen künstlich gehalten. aber es hat dadurch natürlich auch eben diesen speziellen Stil, den man dann ja auch haben will. Ich sag mal so, das, was du eben sagtest, der 31er Dracula, das ist jetzt so ein Film, den würde ich mir auch, wenn ich Rotwein trinken würde, dann würde ich mir abends einen Rotwein trinken oder nachts und diesen Film gucken. Wenn ich aber lieber einen Kaffee trinke und dazu ein Stück Kuchen esse und mir lieber irgendwie so einen Sonntagnachmittag, dann gucke ich diesen Film hier. Oder dann gucke ich grundsätzlich Hammerfilme. Ja, das ist so die Lebensmittelverbindung, die ich aufbaue. So wie ich mit Psycho 3, jetzt mal so total off-topic, Krabben verbinde. Ja, weil ich einfach früher als Kind gerne mal Krabben gegessen habe. Und ich weiß, ich habe irgendwann Psycho 3 geguckt als Premiere für mich und dabei Krabben gegessen. Ich weiß nicht, warum mein Gehirn das immer verbindet, aber so ist das. Und so finde ich, das ist so Sonntagnachmittag-Horror. Ja, da hat man keine Angst vor. Das kann man sich im Grunde angucken wie meinetwegen ein Winnetou-Film. Auch wenn die längst nicht so schön sind oder so intensiv sind wie jetzt ein Hammer-Film, aber die sind halt auf eine andere Art in ihrer Welt ein Winnetou. Oder bei Edgar Wallace könnte man jetzt auch sagen. Ja. Ne? Das ist ja auch so ein Universum und wenn man darauf Bock hat, dann ist es eigentlich egal, welchen Film man guckt. Man kann Glück haben, hat man einen besseren oder mal einen schlechteren, hat man Pech. Und so ist es bei Hammer eigentlich auch. Deshalb sage ich, da ist eigentlich nicht so, da ist nicht so das Herz dabei bei den Figuren. Das ist dann eher so ein Gesamtgefühl.
Mir wird die ganze Zeit der Eindruck vermittelt, das musste schon ein bisschen schnell gehen, was hier gemacht worden ist mit den Dreharbeiten. Und das merke ich dann eben halt auch an dem Beleuchtungsstil. Denn gehen wir einfach mal 35 Jahre zurück, wenn wir da uns Murnau einfach anschauen, was der da eigentlich schon gemacht hat in den 20ern im Expressionismus da in Deutschland, was da wirklich schon für düstere Stoffe und Sachen da gemacht worden sind. Und jetzt haben wir hier wirklich eine komplett Totalausleuchtung eines Sets, was wir dann als solches auch wahrnehmen können. Und mich immer die Frage dann beschäftigt hat, warum gab es hier sozusagen keinen Mut, das weiter zu stilisieren mit einfachen Lichteffekten. Wir haben zwar hin und wieder den einen oder anderen harten Schlagschatten schon mit da drinne, aber mir fehlt hier tatsächlich echt so diese Stimmung, die ich mit Dracula eigentlich verbinde. Und du hast es gerade schon wirklich gesagt, also das ist ein Film, den kann ich mir hier am Sonntagnachmittag kann ich mir anschauen. Sehr gemütlich, hat so auch ein bisschen sowas so Abenteuerfilmmäßiges schon, weil ständig immer ist irgendwas zu tun, es muss irgendwas gemacht werden, da fährt man mit einer Kutsche dahin und hat sehr viele Motivwechsel hier, aber die richtig Gruselstimmung kommt eben halt leider gar nicht auf. Und das Einzige, was dann hier sozusagen wirklich verstörend ist, ist dann eben halt der Härtegrad in puncto Gewalt, wenn es dann eben halt wirklich ums Beißen geht oder wie bereits schon die Pflöcke durchs Herz, da kommt man am besten was. Und ansonsten gibt es für mich wirklich nur eine einzige Szene, die ich als spooky empfunden habe. Ich hatte es schon im Vorgespräch schon gesagt, da gibt es so eine Szene mit der toten Lucy, die im Wald ist und das kleine Kind da zu sich lockt. Du weißt, welche Szene ich meine, ne?
Ja, ja, klar. Ich weiß das deshalb, weil das kleine Kind in Blumen des Schreckens mitspielt.
Ah, alles klar. Ja, auf jeden Fall, das haben sie draußen gedreht. Also das fand ich tatsächlich schon sehr befriedigend nach diesen ganzen Sets. Natürlich dann auch mal wirklich auch wieder was draußen zu sehen, was nicht extra gebaut worden ist. Und dann fand ich das sehr, 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 sehr eerie, kann man sagen. Frage an dich. Wie fandest du die Szene und ist das für dich auch so mit einer der, ich sag mal so, gruseligsten Szenen oder hast du da eine andere persönliche?
Ja, ja, also die Szene ist auf jeden Fall toll, so, das würde ich sagen. Und diese Kindermorde, die gibt es halt auch im Buch, da gibt es sehr viel mehr, also so eine ganze Reihe von Kindermorden, wo dann irgendwie Zeugen irgendwie immer von so einer komischen Geisterfrau sprechen, wo natürlich Lucy mit gemeint ist, die mit ihrem Nachthemd oder ihrem Totenhemd durch den Bäumen hin und her wandelt. Ja, ist sehr schön, ist halt ja auch wieder hart, weil es um Kinder geht. Wir haben da dieses Mädchen, wie alt mag sie sein, 10 oder irgendwie sowas. Und sie wird dann ja auch so angelockt von dieser Stimme, das ist irgendwie auch sehr perfide. Diese Lucy-Geschichte ist an sich gut, die wird ja auch immer gut dargestellt, also egal in welcher Adaption, finde ich, kriegt Lucy immer sehr viel Aufmerksamkeit und vor allem auch sehr viel Aufmerksamkeit im Roman. Hier haben wir ja auch diese Drehung zwischen Lucy und Mina, was die Herrschaften angeht, die sich in eben jene verlieben. Aber gut, das ist jetzt nur verwirrend. Das verwirrt mich immer selber. Aber als, ja, es ist wahrscheinlich schon irgendwie so diese Szene, wenn Dracula in seiner Gruft auftaucht, da wach wird das ist schon irgendwie sowas, was sehr ikonisch ist, aber gruselig. Ja, es ist wirklich schwer, diesem Film was Gruseliges heute abzugewinnen, außer dass ich empfinden kann, was daran früher gruselig war oder für mich halt auch gruselig war, dass der Film formal gesehen sich ja nicht verändert hat. Man spricht ja immer von wegen irgendwie, der Film ist schlecht gealtert. Also ein Film altert ja nicht. Ja? Der Eindruck altert von einem selber so. Und deshalb kann ich das eigentlich schon immer ganz gut mich da rein versetzen. Wie habe ich den früher empfunden oder wie können den auch Leute meinetwegen früher empfunden haben? Das schafft man ja, indem man den einfach mit anderen Filmen vergleicht, die so zu dieser Zeit gekommen sind. Das an sich ist ja schon interessant, wie sich das verändert und wie der Umgang der Menschen damit ist, mit Gewalt auch.
Aber da würde ich gerne einhaken wollen, weil
Ja.
das ist ein schöner Punkt, wo ich wirklich sagen kann, ich habe ja den Film nicht in meiner Jugend gesehen. Ich habe den jetzt sozusagen nicht verklären können. Ich habe da sozusagen kein Bias. Und ich schaue sehr viele Filme aus dieser Zeit. Ich schaue mir auch gerne Filme aus dieser Zeit, gerade aus Japan an.
Ja.
Aus vielen anderen Ländern und kann wirklich sagen, der Film nimmt sich gar nicht die Zeit, eine Stimmung wirklich aufbauen zu wollen. Das will der gar nicht. Das ist gar nicht sein Ansinnen. Das sagt mir der Film zu keiner Zeit, ich möchte hier Stimmung aufbauen, sondern der Film gibt uns hier sozusagen diesen sehr merkwürdigen im eigenen Plot, gibt er uns mit und macht mit uns hier so eine Geisterbahnfahrt. Aber der macht keine wirkliche Stimmungsaufbau. Denn der hätte ja alle Zeit gehabt, uns sozusagen mit Stimmung zu versorgen und einfach sagen, ja, wir machen hier mal eine etwas längere Einstellung. Der hat teilweise zwischen den Szenen so schnell hin und her geschnitten, dass ich dachte so, er hätte das jetzt hier tatsächlich noch mindestens 2, 3 Sekunden stehen lassen können, um dann in die nächste Szene zu gehen. Und dann ist das nächste natürlich auch dieser Szenenübergang. Für mich ist das so eine klare Sprache. Wir haben nicht viel Zeit, wir haben nicht viel Geld. Das muss jetzt auch schnell gehen. Und wir machen das jetzt hier für die Schock-Values. Und ist vielleicht so ein bisschen so mein Hot-Take. Wie siehst du das? Ist das so ein Film wirklich so popkulturell für die Schock-Values dieser Zeit?
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, vor allem aber auch erstmal hat man so einen Druck, weil Frankensteins Fluch ja ein Jahr davor gekommen ist und der war ja so erfolgreich und man wahrscheinlich ganz schnell das Geld auch klingeln lassen wollte in der Kasse. Und dann hat man sich gesagt, komm, wir müssen jetzt hier irgendwie schnell was machen. Wir wissen das Budget, wir haben ein bisschen mehr, aber wir wissen auch, wir werden hier einiges einsparen, damit wir hier einen zügigen, modernen, flippigen Film bekommen, wo das Publikum halt einfach schnell was bekommt für sein Geld. Und deshalb haben wir das ja auch so. Man bekommt ja immer mal wieder so einen kleinen Snack in den Film geliefert und insgesamt ist der sehr, sehr rasant und das wird ja noch viel, viel schneller. Also wir erleben ja dann auch später ein Finale, was das ist schon, das rast definitiv und das wird angepeitscht und wir haben ihn noch gar nicht erwähnt, James Bernard, der Komponist. Also das ist einfach auch großartig. Also das Dracula-Thema ist einfach toll und auch später, wenn Helsing da auftritt und zum Actionstar wird, quasi. Das ist einfach, ich glaube, man wollte einfach zeigen, so, ey, wir steuern auf die 60er zu. Wir wollen euch hier nicht mehr irgendwas Langsames, Sphärisches bieten. Bei uns gibt es hier Horror per Kanonenschlag. Und so hat es sich ja bei Hammer auch weiterentwickelt. Ich meine, die Filme wurden ja auch brutaler, die Filme wurden erotischer. Das haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Der Film ist ja auch sehr erotisch. Ja, das ist ja auch schon ein Problem gewesen, 58. Das ist sehr aufgeladen irgendwie, auch wenn es jetzt nicht explizit ist oder irgendwie sowas. Aber er ist definitiv so aufgeladen. Also diese Bisse in Hälse und so, das ist halt auch ja, hart so. Und das so baut sich Hammer natürlich dann weiter auf. Und so hat Hammer ja auch versucht, sich dann anzupassen, an das Publikum anzubiedern, aber ist damit dann irgendwann einfach auch gescheitert, weil in den 70ern wollte man dann einfach keinen Dracula mehr, auch wenn da irgendwie plötzlich eine Sekte auftaucht und Pentagramme und schwarze Kerzen so. Da ging es um andere Themen, ne?
Ja,
Ja.
das stimmt. Aber zu der Zeit, ich denke, das haben wir jetzt schon gut rausgearbeitet. Da hat man gesagt, los, komm, hier wollen wir den Leuten mal ein bisschen was bieten und wir machen jetzt eben halt wirklich auch mal die Geisterbahnfahrt. Wir haben jetzt hier die Möglichkeiten und wir schwimmen jetzt sozusagen, wir reiten jetzt auf dieser Welle von Frankensteins Fluch. Und das kann ich natürlich verstehen. Das ist ja wie in jedem anderen größeren Franchise, was wir so kennen. Aktuell, wir befinden uns im Jahr 2025, während wir das hier aufnehmen, müssen wir uns jetzt hier mit dem vierten Teil des Conjurverse auseinandersetzen. Das scheint auch eine richtig brutal erfolgreiche Reihe zu sein. Mir hat sich das nie erschlossen, warum. Aber offensichtlich gehen da halt Leute rein. Und so muss es eben halt auch damals auch gewesen sein. Mhm. Auch genau wie Nightmare. Ne? New Line Cinema, The House That Freddy Built, hat man ja so schön gesagt. Auch das war eben halt so ein, der Film ist gerade gelaufen und schon ging es schon mit dem nächsten Teil weiter. Und das ist, da ruft eben halt der schnöde Mammon. Und ich bin da ziemlich sicher, das ist auch dem geschuldet. Ich hätte mir gewünscht, dass der Film eben halt ein kleines bisschen mehr stilisiert ist, ein bisschen düsterer ist, ein bisschen mehr Gothic ist. Das hätte ich mir wirklich sehr gewünscht. Ist er leider nicht, aber trotz alledem hatte ich sehr viel Spaß dabei. Und viele Sachen hatten mir schon gesagt, ich hatte viel Spaß an dem Cast, hat mir schon mehrfach gesagt. Ich hatte tatsächlich auch viel Spaß auch an einigen Sets, ganz besonders so ein paar Außenaufnahmen. Nachtaufnahmen fand ich ganz fantastisch. Das hatte ich dir schon im Vorgespräch schon gesagt. Da gibt es die Stadt, die des Nächtens zu sehen ist. Das haben sie wirklich toll gemacht. Also da gibt es so ganz viele kleine Details, wo ich sage, Mensch, das gefällt mir einfach, das fetzt. Da spüre ich auch das Filmmachen, die Kunst dahinter. Aber ich spüre eben halt leider Gottes eben halt diesen Film, diese Geschichte, die spüre ich eben halt leider gar nicht.
Also ich kann das gut nachvollziehen, dass man da auch emotional einfach nicht so dabei ist, wie jetzt, sag ich mal, bei einem Bram Stokers Dracula, ne? Der ja wirklich sehr auf die Charaktere eingeht und auf diese Liebesgeschichte, diese Beziehungen und all das. Das ist hier einfach gar nicht. Aber
ich vergleiche das auch nicht miteinander. Also das tue ich nicht. Also ich versuche den Film schon für sich stehen zu lassen.
Ja, klar. Ich war nur am Überlegen, inwieweit ich das auch selber auch so empfinden kann, wo da auch für mich dann heutzutage eher das Problem ist mit dem Film. Auch wenn, also vom Herz bin ich da immer dabei so. Ne? Und ich habe den auch jetzt bei Letterboxd, kriegt er auch eine Vollwertung. Eigentlich vom Gedanken her würde er 4 Sterne kriegen, aber diesen einen Stern bekommt er, weil er für mich so wichtig ist, weil er mich so beeinflusst hat, ne? Weil er irgendwie so, ich möchte ihn nicht missen, den Film, aber ich kann halt durchaus die Probleme nachempfinden oder auch so ein bisschen so eine leicht andere Sicht, die ich da heute vielleicht auch drauf habe.
Vielleicht einfach nur 2 Jahre später gab es Psycho von Hitchcock. Das ist ein Film, ne, der ist einfach nur 2 Jahre jünger als dieser und der ist von vorne bis hinten einfach ein rundes Ding. Es ist wirklich ein absolut rundes Ding und der funktioniert eben nach all diesen Jahren immer noch.
Ja.
Und ich sehe das eben halt bei Dracula leider eben halt auch nicht. Und wie gesagt, das ist das, was ich für mich, ich kann halt mit niemandem connecten. Weder von den Rollen, die mir rübergebracht worden sind, da fehlt mir eben halt so dieses bisschen, was halt rübergeht. Dafür mag ich aber eben halt die Schauwerte, die offensichtlich sind, die mag ich halt wirklich schon sehr. Ich habe mir hier noch was aufgeschrieben. Du sprachst vor uns von einer erweiterten Fassung. Kannst du mir ganz kurz was zu der erweiterten Fassung sagen, was es damit auf sich hat?
Genau, es gab damals irgendwann einen Fund in Japan. Da hat man Filmrollen gefunden von diesem Film halt, die halt eigentlich als verschollen galten, wo man dann am Ende in der finalen Szene mehr von Draculas Zerfall sieht. Da gibt es so einige Shots, die hat man da mittlerweile wieder reingeschnitten und so weit angepasst. Das sind nur ein paar Sekunden so, ne? Aber das war halt damals wirklich irgendwie so die News im Internet. Und ich glaube, man hat das dann schon 2012, glaube ich, eingefügt. Aber so lange war halt auch dieser Film dann hier nie auf HD verfügbar, ne? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, kann man wahrscheinlich auch jetzt aktuell wieder nur für hohe Preise kaufen, weil diese Mediabooks ja sehr, sehr schnell weg waren. Ob die Keepcase noch übrig geblieben ist, weiß ich nicht. Aber man ist ja mittlerweile schon hammertechnisch in UK auf UHD am Umsatteln. Deshalb denke ich mal, wird da irgendwann auch wieder was kommen. Ich meine, der Film ist ja auch wichtig. Also jetzt auch wichtig in der Dracula-Historie so, ne?
Ja, das kann man schon sagen. Und vielleicht dann noch in der Nachlese vielleicht noch zwei, drei Sachen dazu. Aber hast du jetzt noch was zum Film direkt selber?
Ja, ich finde halt, das hatte ich ja eben schon gesagt, dass er schön, dass er halt einfach der Auftakt ist dieser Reihe, dass man diese Reihe, man kann jeden Film letztlich auch unabhängig gucken, aber das Schöne an der Reihe ist, dass man das Thema der Reihe auch wirklich ernst nimmt. Wir haben in jedem Film am Anfang die Erweiterung des Ende des vorherigen Films. Das ist jetzt hier noch nicht so sehr, weil ja dazwischen Dracula an seine Bräute liegt, in dem, wie ich ja eben sagte, Dracula nicht auftaucht, dann ist das, das Blut von Dracula wäre quasi dann der erste, die erste wirkliche Fortsetzung mit Lee. Da wird er ja durch seinen Diener Gabor, den es hier auch nicht gibt, da gibt es ihn plötzlich, quasi durch Asche und Bluttropfen von einem Opfer wieder reanimiert. Und am Ende bricht er im Eis ein, er friert da und wird dann irgendwann in so einen Fluss runtergetrieben. Und im dritten Teil fällt ein Priester auf den Kopf und er blutet auf das Eis und da gibt es einen Riss. Weißt du, so. Und das fand ich immer super. Das ist quasi im Grunde wie so eine Art Cliffhanger. Weil man weiß, ah ja, es geht ja weiter. Ich meine, früher wusste man das jetzt nicht direkt, weil das wurde natürlich immer so an den Erfolg auch geknüpft. Aber als ich die Serie geguckt habe in den also die Reihe in den 90ern, da war mir klar, ah, okay, hier, das baut alles irgendwie aufeinander auf. Es ist zwar inhaltlich keine wirkliche Verbindung, also es ist eigentlich immer nur die Dracula-Figur, um zu sehen, wie sie sich von einem Film in den nächsten rettet. Und dann gibt es halt diesen interessanten Break, dass wir plötzlich so dieses viktorianische England verlassen und dann in Dracula jagt Minimädchen und Dracula braucht frisches Blut, dann halt in den 70er Jahren in London sind und da hat man halt so diese Flower Power Hippie-Kultur, die mengt sich damit rein und halt schwarze Messen und all das. Das ist zwar irgendwie cool, aber es ist halt inhaltlich wirklich, also vor allem der letzte Teil, das ist wirklich eine Katastrophe. Auch wenn da Rocker mit Fellkutten auf Motorrädern rumfahren, das rettet dann auch nichts mehr, ne? Ja, weiß ich nicht. Ach nee, Moment, sorry, der letzte ist ja eigentlich der eben von mir als lapidarer Kung-Fu Dracula, die sieben goldenen Vampire, der ja jetzt bald auch endlich dann mal hier auf Blu-ray erscheinen wird. Der ist wirklich wieder toll. Da ist ja auch Peter Cushing ja auch wieder dabei, der ja auch in den letzten beiden modernen Dracula-Filmen dabei war. Und wir haben die Shaw Brothers, die als Co-Produzenten mit am Start sind. Und das bringt das Ganze wirklich dann nochmal auf ein ganz anderes Level. Also ein Film, der sieht nicht nur gut aus, der macht auch Spaß. Und ist es nicht auch wieder Terence Fisher? Ich weiß es nicht. Ich möchte die Hand nicht ins Feuer legen für diese Aussage. Aber ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen zu dem Film, würde ich sagen.
Alles klar, sehr schön. Du hattest gesagt, du hättest dann noch so ein paar weiterführende Empfehlungen, wenn es um Vampirfilme geht, bevor wir dann ins Fazit geben. Was würdest du jetzt noch für jemanden sagen, der jetzt angefixt ist, vielleicht auch vom Film im Gespräch sagen, welche Filme würdest du jetzt noch mit in die Hand geben?
Also ich würde mal sagen, wenn man wirklich eine sehr adäquate Romanumsetzung gucken möchte, dann kann man sich natürlich den Coppola angucken. Dann kann man sich aber auch Nachts, wenn Dracula erwacht, angucken. Eben jener Dracula-Film von Jess Franco, in dem ebenfalls Christopher Lee Dracula spielt. Rein optisch gesehen haben wir da einen alten Dracula mit Schnäuzer, also Lee mit Schnäuzer und grauen Haaren, der auch sehr freundlich ist erst. Dann haben wir Lee, der halt auf jünger geschminkt wird, umso mehr Energie er bekommt. Wir haben wirklich die einzelnen Stationen des Romans für Franco-Verhältnisse sehr gut abgearbeitet. Also ich bin ja eh ein Franco-Fan, deshalb, aber für Leute, die mit Franco nichts anfangen können, ist eben dieser Dracula, so wie auch sein Jack the Ripper, eigentlich ein guter Einstieg, um zu sagen, ja, es gibt auch ein paar gute Frankos. Also, und wie gesagt, also er ist wirklich sehr dicht da dran und Franco ist halt auch ein großer Freund vom Roman gewesen und Franco hat im Grunde schon immer gemacht, was er wollte und das hat er wirklich sehr, sehr gut hingekriegt. Deshalb, wenn man sich die klassische Version adäquat anguckt, dann bitte Dracula, Nachts, wenn Dracula erwacht. Und dann gibt es natürlich auch allerlei Spielereien. Also ich hatte ja eben schon Camilla erwähnt von Sheridan Le Fanu. Der ist 1872 rausgekommen, spielt in der Steiermark und ist ja ein sehr homoerotischer Roman. Also unsere Camilla-Geschichte hat halt lesbische Tendenzen, die zwar nicht ausgesprochen werden, aber ganz klar auf der Hand liegen. Das ist allein schon deshalb sehr interessant und weil er halt im Grunde eben zwischen Polidori und Stoker erschienen ist und auch eben von einem Iren, Lefanu. Deshalb sehr interessant und da gibt es halt dann interessante Verfilmungen, die sich so über die Jahrzehnte gezogen haben. Dann ganz, ganz großer Favorit, Blut an den Lippen von Harry Kümmel von 1971, ein belgischer Vampirfilm. Auch so ein bisschen Camilla, aber auch so ein bisschen Bathory, Elisabeth Bathory. Sehr, sehr schöner Film, vor allem ästhetisch einfach ein Traum. Also das ist so, weiß ich nicht, es ist wirklich wie so ein Traum, der ganze Film. Sehr, sehr, sehr schön. Und dann haben wir natürlich Jean Rollin, der auch eine ganz eigene Handschrift hat, der sich im Vampir-Thema geradezu verlaufen hat, über zwei Jahrzehnte, sogar darüber hinaus, dessen Filme natürlich auch ganz speziell sind. Und das wäre jetzt hier einfach, das würde ausufern. Deshalb zum Beispiel Sexualterror der entfesselten Vampire oder in den 80ern Lady Dracula und 82. Mhm. Yes. Dann haben wir unseren Blackula von William Crane, also der Blaxploitation Dracula. Sehr, sehr cooler Film. Finde ich immer wieder toll. Und einer meiner ganz großen Favoriten ist Andy Warhols Dracula von Paul Morrissey mit Udo Kier als Dracula. Das ist auch ein ganz spezielles Teil, was ich sehr, sehr liebe. Ebenso wie Martin von George Romero. Sehr alternativ, sehr deutungswerter Film. Mhm. Schön ist Brennen muss Salem von Toby Hooper, der wichtigen Stephen King-Roman-Adaption zum Thema Vampire.
Ja, da schließe ich mich an.
Ja, weil King halt schon das Thema zumindest auf dem Romansektor sehr, sehr gut in die Moderne gebracht hat und einfach ein Klassiker geschaffen hat mit Brennen muss Salem. Ganz klar. Beschäftigen wir uns ja heute noch mit.
Ja, ich habe tatsächlich Brennen muss Salem erst letztes Jahr zum ersten Mal gesehen, denn ich habe als Kind oder Jugendlicher hatte ich damals das Buch gelesen, was mich wahnsinnig gegruselt hat. Und den Film habe ich tatsächlich erst letztes Jahr gesehen und der hat mir tatsächlich recht gut gefallen. Man merkt natürlich schon, dass Toby Hooper hier komplett vom Produzenten da am Set die Handbremse angelegt worden ist. Trotz alledem, der Film hat schöne, schöne Momente. Der hat drei Jumpscares, mit denen ich nicht gerechnet habe. Die haben mich tatsächlich aus dem Sitz rausgeholt, weil... Nein, da war ich nicht drauf vorbereitet. Also hat mir sehr gut gefallen. Und die neue Brennen muss Salem wird ja dann doch sehr unterschiedlich besprochen. Da habe ich mich bisher noch nicht rangetraut. Mein Neffe, aber auch der Udo, die sagen, das kann man sich schon mal anschauen. Und wieder andere sagen so, ganz furchtbar.
Ja, so von meiner Seite kommt irgendwie immer nur ganz furchtbar. Ich habe ihn noch nicht geguckt. Ich habe ehrlich gesagt, ich war schon satt, als ich das Plakat gesehen habe, was so aussieht, als würde man mir jetzt irgendwie so einen CGI-Film präsentieren. Aber gut, darauf möchte ich jetzt irgendwie meine Meinung nicht irgendwie, vielleicht irgendwann werde ich es tun. So, aber ich war auch schon, es gibt ja auch einen, der dazwischen liegt. Also zwischen der 79er und der von 2024 gab es ja noch eine andere mit Rutger Hauer und Donald Sutherland. Wann ist die? 2005 oder 2006 oder so? Mhm. Die mochte ich auch schon nicht, obwohl die schon irgendwie etwas dichter am Roman dran war. Ich mag den Roman ganz doll, aber ich mag halt auch Toby Hoopers Version davon. Die habe ich auch weitaus früher gesehen. Ich mag auch, wie er einfach unseren Reginald da als so eine Art Pseudo-Nosferatu mit Hasenzähnchen und einem ausgemergelten Gesicht präsentiert. Er ist einfach super. Es ist einer der schönsten Vampire, von den ekelhaften Vampiren, ja. Also von den schlodderigen Gruftvampiren her ist das wirklich toll. Ja, aber Reginald Dalda ist ja Österreicher, hat auch wirklich ein super Gesicht für solche Rollen. Das hat er auch später in Soltans Draculas Bluthund, wo wir gerade dabei sind, auch nochmal bewiesen. Auch so ein lustiger Film. Ja, der Autovampir, zum Beispiel auch ein Film, ein tschechischer Film von Juraj Herz, der auch mir in meiner Jugend, ich glaube es war Vox oder so, über den Weg gefahren ist quasi. Völlig abstrus. Ja, also ein Auto, was sich von menschlichem Blut ernährt, irgendwie ist man auch so ein bisschen bei Giga, ja, diese Biomechanoiden. Das Ganze basiert auf einer Kurzgeschichte eines Polens, dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann. Josef Nesbada, irgendwie sowas. Ich habe mal eine Rezension drüber geschrieben, da gehe ich auch explizit auf die Geschichte ein und auf die Unterschiede. Kann man aber bei Letterboxd gucken. Der Autovampir ist einfach auch einer der Filme, die ich kennen muss. Ja. Ich hatte es eben gesagt, 80er hatten wir ja, du hattest ja Begierde angesprochen. Ich sagte dann Fright Night, Near Dark, Lost Boys, das sind so die großen US, beziehungsweise Begierde ist ja eine britische Produktion. Aber ja, Fright Night, Near Dark, Lost Boys ist wie so eine Trilogie, obwohl sich Near Dark eigentlich davon am meisten abhebt, weil der sehr, sehr ernst ist und eigentlich all das ausspart, was die beiden anderen liefern. Und ja, auch einfach tolles. Dann haben wir in den 90ern sowas wie Subspecies 1 bis 4 von Ted Nicolaou aus dem Full Moon-Universum. Auch sehr schön. Auch also eine alternative, schöne Vampirgeschichte mit unserem Vampir Radu. Auch teilweise in Rumänien gedreht, was man dann auch immer sehr schön sieht, dass man hier auf einmal in Europa ist, wenn es um so Landschaft geht und so. Studio ist dann natürlich USA, aber ich mag die Serie. Also das ist einfach eine coole B-Film-Reihe. Weiß ich nicht, ob du die kennst.
Nee, ich bin bloß bei den Notizen drüber gestolpert und hätte dich jetzt eh gefragt, aber du hast es mir ja gerade schön erklärt. Ja. Deswegen, ja, cool. Das werde ich mir tatsächlich mal auf meine To-Do-Liste mal
packen. Ja, halt einmal die Augen auf. Also das gibt es auch in günstig oder du wartest noch ein bisschen, wie ich schon seit Jahren, dass Wicked Vision sie endlich rausbringt, wie lange schon angekündigt. Aber ja, wird man irgendwie drüber stolpern.
Was ich gerne noch mit erwähnen wollen würde, und ich denke, dann können wir jetzt auch den Sack eigentlich auch fast schon zumachen, nämlich Shadow of the Vampire. Das ist ein Film, der sich darum dreht, dass am Set von Nosferatu der Max Schreck tatsächlich ein Vampir ist, also der eigentliche Nosferatu ist und spielt da ein bisschen damit. Ich finde den Film, das ist eine schöne Idee. Die haben auch ein paar schöne kreative Momente auch da drin. Es ist tatsächlich jetzt nicht der umwerfende Film, aber er ist trotzdem gut. Ich schaue den wirklich gerne. Ich habe den schon zwei, dreimal gesehen. Den würde ich schon ganz gerne empfehlen. Damit soll es, glaube ich, auch an Empfehlung reichen. Ich glaube, das ist echt viel, was wir da heute hier zusammengetragen haben. Und ich würde sagen, wir haben genügend Material, um ins Fazit zu gehen. Und Björn, ich würde dich bitten, magst du uns mal dein Fazit geben zu Dracula von Terence Fisher?
Ja, mein Fazit ist ja, dass ich einen Film erlebe, der sich mir präsentiert wie ein Märchen, der mich mit schönen Bildern versorgt, sagen wir mal 90 Minuten, der mir dieses wunderbare Duo Lee und Cushing serviert, die danach einfach zum festen Bestandteil meiner Kultur wurden. Und dass es halt einfach im Rahmen der Dracula-Verfilmungen schon eine besondere ist, weil sie sich einfach so viele Freiheiten rausnimmt. Einiges dazu strickt, viel weglässt und für Hammer auf jeden Fall eine große Wichtigkeit hatte. Denn wenn dieser Film nicht so erfolgreich gewesen wäre, hätte man vermutlich auch nicht diese wunderbare Reihe bekommen, die ein ganzes Universum aufgebaut hat. Von daher ein schöner Film, ein wichtiger Film im gesamten Genre, ein wichtiger Film in den Dracula-Reihen, aber auch ein Film, der einem heute nicht immer unbedingt gefallen muss. Also das würde ich jedem verzeihen.
Sehr schön. Vielen lieben Dank für dein Fazit. Ich schließe mich kurz an, greife das auch gleich mal auf, dass es eben halt ein Film ist, der in seiner Zeit natürlich halt wahnsinnig populär war. Das war ein riesengroßes Ding. Das war ein Highlight. Und ich weiß das natürlich auch sehr zu schätzen, dass der auch wegweisend war, auch für andere Filme. Wir hatten es schon gesagt, da haben sich natürlich auch andere Leute ein Beispiel auch dran genommen. Und es gibt wirklich viele Sachen, die ich mag, ganz besonders, dass dieser Film eben halt nicht sich an irgendwelche Regeln hält oder konventionell sein möchte, sondern eben halt ganz mit ganz vielen Dingen eben halt bricht, die etabliert sind oder waren zu dem Zeitpunkt und gesagt hat, wir machen jetzt hier was Neues. Ich meine, man kann natürlich jetzt so, gerade zum Beispiel zu der Drehbuchstruktur, man kann mal viel sagen. Ich musste da meistens sehr lachen, ne? Dieses wandernde Drehbuch, was das Tagebuch, was in diesem Film immer dann auftaucht, wenn man es braucht. Oder dass der Peter Cushing da in dieses Grammophon ähnliche Ding eben halt reinspricht und sozusagen damit auch mit den Expositionsdialogen dann eben halt auch füttert und all so eine Sachen. Ich weiß, dass die das schnell drehen mussten und trotz alledem weiß ich, wie viel Budget die hatten. Und ich weiß, dass die dann eben halt trotzdem so eine krassen Sets gebaut haben, diese dann wiederum nicht so moody ausgeleuchtet haben. Also man merkt eben halt so dieses Hin und Her aus, wir haben hier richtig coole Ideen, wir haben hier coole Sachen, aber es muss trotzdem schnell gehen und wir haben hier einen Regisseur, der sehr formell an die Sache rangeht und trotzdem auch da über seinen eigenen Schatten gesprungen ist und da eben halt wiederum kleine Sachen reingebaut hat. Also das ist für mich eine sehr schöne, ein sehr schönes, wie kann man sagen, der Film macht es mir nicht leicht, ihn richtig bewerten zu können, um es vielleicht so zu machen. Ich hatte sehr viel Spaß, aber hin und wieder auch so ein paar Durchhängermomente. Trotz alledem weiß ich den als Zeitzeugnis, als wichtiges Kulturgut sehr, sehr, sehr zu schätzen. Ich mochte eben halt auch die Performance von einigen Darstellungen und lässt mich dann zum Schluss kommen, dass das ein sehr unterhaltsamer Film ist, auch wenn er mir nicht immer gefallen hat. Und ich glaube, dabei kann ich es heute mal belassen.
Ja, sehr schön. Kann man unterschreiben.
Lieber Björn, ich bedanke mich bei dir für das wirklich schöne, runde Gespräch. Ich habe hier alle meine Notizen, habe ich jetzt hier komplett einmal abgehakt, bin auch durch und möchte dir gerne noch ein bisschen Plattform geben, dass du noch ein bisschen Werbetrommel rühren kannst.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung nochmal. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe mich nicht eine Sekunde unwohl gefühlt. Das ist immer ein gutes Zeichen.
Das ist
Und
schön.
ja, von daher war das ja schön. Und ja, man kann jetzt erstmal, wir haben ja jetzt heute Halloween. Ihr könnt natürlich nach dieser Folge auch direkt mal bei Antenne Traumstadt vorbeigucken, denn da wartet auch noch ein Halloween-Special auf euch. Was da passiert, das verrate ich natürlich jetzt noch nicht. Aber es wird auch wieder mit ein bisschen Soundspielereien und sowas. Das machen wir ja immer mal wieder auch, so eine Special-Folge. Und ansonsten haben wir eigentlich das Jahr bis zum Ende durchgeplant. Wir nehmen ja immer fleißig auch vorher auf, damit wir nicht in so einen Stress geraten. Und da kann man also mindestens noch auf 2 bis 3 Besprechungen sich freuen. Wir haben auf jeden Fall noch einen Serienmörder dabei. Wir hatten ja letztes Jahr auch schon einen Serienmörder. Jack the Ripper, Weihnachten. Deshalb wird es im Dezember auch dieses Jahr wieder einen Serienmörder geben, der sehr, sehr bekannt ist. Und ja, ansonsten könnt ihr euch über, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es jetzt sind, über 200 Folgen gerne immer rund um die Uhr anhören und uns liken, abonnieren, kritisieren, was auch immer. Und deshalb würde ich jetzt sagen, gehe ich zurück in meine Gruft und wünsche dir, Sebastian, einen schönen Abend und den Hörern und Hörerinnen auch.
Vielen Dank, lieber Björn. Ihr lieben Leute, schön, dass ihr dran geblieben seid. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns bitte etwas Liebe in den sozialen oder unsozialen übrig. Und ihr könnt euch in den nächsten Folgen darauf einstellen. Wir besprechen hier Lost River in der großen Runde, das Regiedebüt von Ryan Gosling. Und wir fangen eine neue Trilogie an. Nach der Paranoia-Trilogie geht es bei uns weiter, und zwar im Giallo nach Watch Me When I Kill. Kommt Profondo Rosso, den großen Klassiker. Den besprechen wir hier. Mal schauen, in welcher Konstellation. Dann hat sich nämlich auch schon ein Gast noch angekündigt und das wird auf jeden Fall spannend. Wenn ihr auch weitere Giallo-Filmbesprechungen hören wollt, dann schaut eben halt auch bei den Kollegen von Antenne Traumstadt vorbei. Ich sage nochmal Tschüss, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Gespräch, lieber Björn, und schönen Abend und schöne Zeit für euch. Bleibt gesund und ahoi.
Bis dann, ciao.